Hallo, ich bin's wieder, euer Podcasten, der Podcast-Tester. Heute mit Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Viel Spaß! Fiete Gastro ist ein interessanter Podcast, wie ich finde, der sich im weitesten Sinne mit Menschen und Essen beschäftigt. Jede Folge beginnt mit einem kleinen Gruß aus der Küche, mit einem speziell angefechten Intro von einer der schönsten Stimmen Deutschlands, von Das Bo. Aber natürlich dreht sich alles in diesem Podcast um die Pinneberger Sabbeltasche Tim Melzer, der als zentraler Geschmacksträger hier aktiv ist und der sowohl durch seine fachliche Kompetenz glänzt, als auch durch die häufig amüsanten Geschichten aus seinem Privatleben. Das ganze Menü wird hervorragend begleitet durch Sebastian E. Merget, der hessischen Karlauer Fabrik, die Sendung zusammenhält und immer wieder wunderbare Impulse setzt. Doch damit nicht genug, um dem ganzen Menü einen besonderen Twist zu geben, gibt es jede Folge einen besonderen Gast, von dem Tim nichts weiß, wie zum Beispiel Stefan Paul. Mein Fazit lautet, hört es euch selber an, am besten jetzt. Viel Spaß, tschüss, bis nächstes Mal, euer Podcasten.
Bist du müde, Tim?
Oh, ich hab so Jetlag.
Du siehst müde aus.
Das ist so brutal. Ich weiß nicht, warum ich das habe.
Von New York?
Ja.
Hat man Jetlag?
Ich weiß nicht, ob man Jetlag hat.
Jemand wie du, der so viel reicht?
Ja, nee, lustigerweise. Normalerweise habe ich damit nicht zu kämpfen, aber hier momentan habe ich sehr damit zu kämpfen.
Ich brauche jetzt deine Hilfe. Du kennst doch viele Leute.
Ich kenne sie alle.
Genau. Frage. Erkennst du sie auch alle, wenn du irgendwo bist?
Nee, eben gerade gehabt, irgendwie jemanden aus dem Auto ruft mir, Timmy! Und ich in meinen Tunnel und dann so 20 Minuten später, oh, aber ich habe auch eine Gesichtserkennungsschwäche.
Ja, okay.
Ja.
Also, es geht um mich, aber es geht um dich.
Wird das jetzt ein betroffenes Ding hier?
Nein, überhaupt nicht.
Okay, weil du fängst das Gespräch an der Tonalität.
Kannst du mir sagen, als ein Mensch, der viele, viele Menschen kennt, die auch dazukommt, dass man dich erkennt und sich erkennt. Wie kann man sich Menschen und Namen merken? Um nicht immer in diese blöde Situation zu kommen, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du es schon wieder vergessen hast.
Im wesentlichen Sinne sich für die Leute interessieren. Wenn du dich nicht dran erinnern kannst, interessieren sie sich.
Die Antwort wäre mir zu einfach.
Ist aber so.
Ja, aber es stimmt
ist
nicht.
So.
Aber ich kann ja sagen, dass es nicht stimmt.
Dann hast du kein Interesse an der Dame.
Nee, es ist geschlechterunabhängig. Es geht um einfach Smalltalk auf irgendwelchen Veranstaltungen.
Ja, dann hast du kein Interesse.
Aber es stimmt nicht.
Doch, das stimmt.
Nee.
Das ist die pure Wahrheit.
Nee, das ist die Wahrheit, die du mir jetzt gerne andichten willst. Aber du hast
kein persönliches Interesse an dieser Person. Wenn es ein berufliches Interesse ist, ein wie auch immer geartet, alles okay. Aber du hast persönlich kein Interesse an der Person.
Nee, ich kann dir es ganz ehrlich sagen, dass dem nicht so ist.
Okay, dann kann ich dir nicht helfen.
Du kannst dir jegliche Namen merken.
Nein, überhaupt nicht. Ich kann mir gar nichts merken. Aber ich bin auch bekannt dafür. Ich kann mir aber auch keine Weinnamen merken, keine Region, keine Flüsse. Ich kann mir Namen überhaupt nicht merken.
Also hast du auch keine.
Wir haben Leute bei uns in der Familie, die sind schon seit ein paar Jahren dabei, heißen bei mir immer noch der Neue.
Ah, okay. So viel zum Interesse.
Hey, deshalb ist dieses Ey, du.
Ja.
So, komm.
Ich dachte, du kannst mir.
Nee, kann ich leider nicht.
Willst du von New York erzählen?
War schön.
Ja?
Ja, war sehr schön. War ganz toll. Ich hatte das große Glück und Vergnügen, 6 Tage lang in New York zu verweilen.
Indian Summer?
Meiner zweiten Heimat, muss ich echt sagen. Fühlt sich immer wahnsinnig gut an. Und diesmal waren auch sehr viele andere Menschen noch da. Und es kam dann auch spontan zu einem German-Abend.
Hat man gesehen auf Instagram.
Unter anderem nochmal vielen herzlichen Dank auch hier an dieser Stelle an OMR. Habt ihr bezahlt. Dankeschön.
Ja?
Also Chef. Chef war rührselig. Das war schön. Das hat ihn berührt. Das fand er toll. Da war Man of World.
Warum? Was passiert?
Na, New York. Große Runde. Gute Leute. Kreative Leute. Erfolgreiche Leute. Macht ja immer seinen Business-Podcast. Da geht es ja meistens immer nur um Zahlen, Zahlen, Zahlen und nicht die Menschen dahinter. In dem Fall war es jetzt wirklich so, es menschelte. Es war sehr viel Harmonie am Tisch, es war schön.
Also ich habe in
irgendeiner... Und dann hat er, glaube ich, im Überschwang der Gefühle, hat Chef gesagt, ich übernehme die Rechnung für 16 Leute. Wann warst du das letzte Mal in New York?
Ah, er hat ja den Podcast auch erzählt, er kann sich überlegen, eine Immobilie da zu kaufen, dann wird das schon klappen.
Oh.
Mit der Kohle.
Oh.
Jetzt hat er gerade mit, vielleicht saß er auch mit am Tisch, der Immobilienmakler Sebastian.
Keine Gespräche, die Mitarbeiter hören sollten.
Ach du. Den geht's doch gut. Ja.
Den geht's doch gut.
Also New York war gut zu dir.
War toll.
Indian Summer war gutes Wetter,
toll.
Ne?
Toll. Also wirklich toll. Muss man einfach sagen. Ich liebe die Stadt.
Okay. Dann habe ich dich noch, ich versuch's einfach noch ein bisschen. Dann habe ich dich noch in der Elbphilharmonie gesehen.
Ja.
War sehr beeindruckt von deiner sehr rührseligen und in Anführungszeichen rührselig meine ich, vor allem wichtigen Rede.
Mhm.
Dort war Igor
Levit.
Levit, das haben wir's wieder mit dem Namen. Und was war dein Part da?
Das frage ich mich bis heute. Wir hatten das ja hier im Podcast auch vor Jahresfrist ungefähr, ob bestimmte Umstände, die geschehen sind, hatten wir hier die Haya Molcho hier zu Gast.
Mhm.
Und was wir damals bemerkt haben, dass es ein relativ lautes Schweigen gibt, also dass sich wahnsinnig viele Institutionen und Personen öffentlich überhaupt nicht irgendwie erkennbar zeigen, um gegen aufschwelenden und nicht nur, aber insbesondere in dieser Thematik Antisemitismus entgegenzutreten. Das bedeutet nicht pro-israelisch, also nicht pro-Israel-Politik. Das bedeutet nicht anti-islamistisch oder anti-muslimisch, sondern es bedeutet einfach nur gegen den Antisemitismus.
Mhm. Ich finde, du hast da ein paar ganz tolle Worte rausgesucht. Die waren, der Fairness halber zu sagen, nicht nur deine, das war ein Gedicht. Und das hat mich wiederum berührt. Ich habe leider vergessen, weißt du es noch, wie es hieß?
Erich Fried, Was es ist.
Was es ist. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt kommt so ein ewig langes Gedicht und das ist gar nicht lang,
nein,
aber es ist wirklich schön.
Ich bin ein Mann, ich komme verbal sehr gerne auf den Punkt.
Ja, das hast du gut gemacht, trotz Essschwäche.
Ja.
Also, es waren deine Worte, nicht meine.
Ja, ich weiß. Den Mut musst du erst mal haben.
Den Mut musst du erst mal haben. So, Tim, ich gehe zu Wer bin ich über. Ich hoffe, du läufst dich heute noch ein bisschen warm. Es gibt heute einer der Tage, wo ich schwer an dich rankomme.
Überhaupt nicht, du fängst auch richtig dumm an.
Ich habe doch gar nichts gemacht.
Natürlich.
Womit habe ich denn dumm angefangen?
Naja, ja, können wir die Zuhörer können leider nicht dran teilhaben, weil wir das
so
alles rausschneiden müssen.
Aber das ist sehr...
Da musst du einfach mal mitdenken.
Nee, ich finde, das ist
die
sehr
denken
subjektiv
jetzt, der Melzer
betrachtet.
Hat schlechte Laune. Nee, Melzer kam hier Sonnenschein an, hat Turnschuhe verschenkt irgendwie, hat eine Essenseinladung. Wo bin ich denn schlecht drauf? Also wenn das schlecht drauf ist, dann schließe
jetzt
ich mich ein,
Augen
wenn ich gut
auf.
Drauf bin,
jetzt
weil dann verschenke ich ja aus
und
auf.
Jetzt sind die Augen auch auf. Unser heutiger Gast ist 1969 geboren, in Ravensburg.
Der war alt.
Da kommen die Spiele her, glaube ich, ne, Ravensburg.
Kannst du ihn ja mal fragen.
Aufgewachsen zwischen Allgäu und Bodensee.
Mhm.
Er lebt seit über 20 Jahren allerdings in Hamburg.
Mhm.
Ihr habt eine gemeinsame Geschichte.
Mhm.
Doch dazu später mehr.
Haben wir
doch
alle irgendwie, seitdem ich im Fernsehen koche, oder nicht?
Hä? Ach so, naja, ja. Er fühlt sich im Gegensatz zu dir in der zweiten Reihe sehr wohl.
Wer sagt, dass ich mich in der zweiten Reihe nicht wohlfühle?
Na, man kennt dich ja nur in der ersten Reihe.
Das liegt darin, dass es für mich keine zweite Reihe gibt.
Sag ich ja. Deswegen sage ich ja im Gegensatz zu dir.
Na, ich würde mich ja, also wenn es denn jemanden gäbe, der in meiner Welt die erste, den Platz der ersten Reihe, dann würde ich mich, aber es gibt ja keinen.
Stefan Raab.
Der ist der Koch, der ist Metzger.
Er ist Metzger, sehr gut. Zumindest halb kulinarisch. Hast du ihn schon mal getroffen?
Ja, wir mögen uns nicht. Also was heißt, wir mögen uns nicht? Wir haben nicht so viel Kontakt.
Ach, ich dachte, du bist jetzt bestimmt in seine neue Sendung mal eingeladen.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war ein paar Mal bei ihm zu Gast, in den ganzen, diesen Cash-Car-Dingern da, wie heißt das?
Ja, und das ist ein Zeichen von nicht mögen, wenn man eingeladen wird in die Sendung?
Naja... Und ich war auch bei ihm in der Sendung, aber ich glaube, dass er mit meiner Kunst, also sprich des Kochens, dass er das dem keine Bedeutung beimisst.
Ach.
Das ist für ihn Völlefanz. Das ist so, er ist ja nun, dafür ist er zu E und ich zu U. Also ich glaube, da differenziert. Auf jeden Fall habe ich ihn noch nie zusammen, ich habe ihn auch mit anderen Köchen schon gesehen und irgendwie ist das kein Feld, was er gerne betritt.
Kann ja sein.
Obwohl wir auch uns manchmal schon, wir haben uns auch schon mal unterhalten.
Also privat. Sozusagen.
Ja, privat, das ist jetzt ein großes Wort für relativ wenig
Wenn Kameras aus waren.
Ja.
Das meine ich.
Ja. Und was mich verblüfft hat, dass er mich damals in New York war, dass er mich da eingeladen hatte. Das hat mich sehr verblüfft.
Alter, hier spricht ja alles dafür, dass er dich nicht mag, Tim. Wirklich.
Nee, aber irgendwie, wenn ich weiß, ein Freund von, ein gemeinsamer Freund ist mal mit ihm segeln gegangen oder so.
Aha.
Und hat er gefragt, ob ich mitkommen könnte. Und er hat er ganz klar nein gesagt, der ascht mir hier alles voll. Nein, aber Ne? Also Stefan Raab ist jetzt auch kein Drama oder so. Es gibt manchmal Leute, mit denen man sehr gut kann. Ich glaube, wir haben nichts gegeneinander. Und also nichts Richtiges gegeneinander wie mit anderen Leuten. Manchmal passt nicht.
Dem sagst du das. Er war der Mann im Kordanzug. Also unser heutiger Gast. Er ist heute noch in der Hall of Fame der Poetry Slammer. Das hat er damals noch im Molotow gemacht. Poetry Slam, ich persönlich finde Poetry Slam schwierig.
Ich weiß nicht, was das ist.
Das ist im Prinzip ein gesellschaftliches, in Gedichtform vorgetragenen gesellschaftlichen Zustand, der sich in irgendeiner Art und Weise reimt. So ein bisschen.
Was ist das?
Na, du weißt ja, was ein Poetry Slam ist. Nee. Soll ich mal vorlesen? Wie hieß das? Soll er uns erzählen?
Ja, besser so.
Es gibt doch Kampf der Kulturen. Hast du davon schon mal was? Ich verwechsel das alles. Kampf der Künste.
Kampf der Titanen.
Kampf der Künste gibt es doch hier in Hamburg.
Guter Film.
Hat hier Michel Abdelai immer moderiert. Ich glaube, es war im Zeise-Kino. Und das sind Poetry Slammer. Und unser Gast erzählt uns das. Er ist Foodstylist, Journalist und Autor. Er ist ein richtig fleißiger Hund. Er hat in den letzten 10 Jahren 14 eigene Kochbücher veröffentlicht.
Stefan Paul.
Jetzt hör doch mal auf.
Wie kommst du? Ist doch Stefan Paul.
Ja, nee, das sagt wer. Ja, aber.
Das sag ich.
So früh jetzt schon.
Naja. Ja,
kommt ja noch so viel.
Foodstylist, 14 Kochbücher. Gibt's nicht viele bei uns.
Ja.
Ja.
Gut.
Sind nicht alle gut, muss man sagen.
Nee?
Ich will ihn einfach nur ärgern, wenn er jetzt schon zuhört.
Du, er hat auch 2 Kochbücher mit dir gemacht. Vielleicht waren die nicht so gut. Sollen wir reinholen?
Ja, wird besser so.
Paul, wollte ich schon sagen. Stefan!
Stefan auch mit nur.
Das ging ja doch zügig. Ja.
Das ging sehr zügig.
Zügiger als gedacht.
Aber Stefan, mit Fenster öffnen.
Stefan mit Vogelfaust.
Mutig.
Ja.
Stefan einzuladen. Mutig, dass du kommst.
Warum? Ja, vielen Dank.
Ich freue mich erstmal. Nicht so mutig. Mutig, ihn einzuladen, weil es gibt Gerüchte, dass wir uns nicht so gut können.
Echt?
Ja.
Die wären ganz neu für mich.
Ja, für mich auch. Nein, doch, das gibt's. Also, ja. Das gibt's mit Stefan. Also kommt schon oft
vor. Das finden wir heute
vielleicht
raus.
Vielleicht am Stefan. Stefan Paul. Vielleicht München.
Sebastian Stefan.
Ich,
Stefan. So. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Danke, ich freue mich auch. Endlich mal ein Podcast, wo mir jemand gegenüber sitzt, der auch wirklich eine Kompetenz mitbringt.
Vielen Dank.
Wir finden noch raus, wo drin, aber erstmal herzlich willkommen,
Stefan. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht dicke Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Unter den Köchen ist unser heutiger Gast ein Poet, ein Tänzer. Das schreiben zumindest die Stuttgarter Nachrichten. Und es muss stimmen, denn genau das ist auf der Internetseite von Stefan Paul groß und deutlich zu lesen. Und es wird sofort klar, ja, dieser Mann ist ein Mann für die zweite Reihe. Wenn er aus der ersten kurz zurückgetreten ist, um anderen den Vortritt zu lassen. Ob das wohl damals so bei Tim gewesen ist, als man den deutschen Jamie Oliver fürs Fernsehen gesucht und sich für Tim Melzer entschieden hat? Wenn nicht, säße ich denn nun hier mit Stefan und Tim wäre unser Gast? Wie geil wäre das? Tim Melzer, Gast im auch kulinarischen Podcast mit Stefan Paul und Sebastian Merget. Was wäre wohl sein Gastgeschenk? Würde er mehr reden oder Paul? Würde er lachen, wenn ich sowas sagen würde wie Stefan? Unser heutiger Gast ist Koch und Restaurantbesitzer.
Bin ich der Einzige, der nicht folgen kann?
Für Freunde und Familie eine klassische Tim-Tim-Situation. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, alles ist genauso gekommen, wie es kommen sollte. Denn Stefan Paul ist heute, wie Tim sagen würde, so etwas wie der Gedichteschreiber der Kulinarik. Seine Worte wählt er mit dem gleichen Bedacht wie Zutaten für die Gerichte. Er führt die Tastatur ähnlich elegant wie seine Messer und er liest kulinarische Kurzgeschichten mit der Leidenschaft vor, wie wohl das Haltbarkeitsdatum eines Lebensmittels. Stefan Paul ist Autor, Entwickler und Produzent zahlreicher Kochbuch-Bestseller. Er ist seit 2000 als freier Journalist tätig, schreibt kulinarische Texte und Reisereportagen für Zeitschriften, Zeitungen und Magazine, vom Feinschmecker bis zur Süddeutschen Zeitung ist alles mit dabei. Und das Mitglied des Food Editors Club Deutschland kann wirklich kochen und auch schreiben. Seine kulinarischen Online-Magazin Nutri Culinary gehört zu den meistgelesenen Genussseiten im deutschsprachigen Raum. Wenn Stefan nicht schreibt, sieht er zu, dass er reist. Dabei blickt er sehr gerne in die Töpfe und Küchen der Welt, immer auf der Suche nach neuen Aromen und Geschmäckern. Er ist der, der den besonderen Tipp, ein außergewöhnliches Reiseziel kennt und es dann in irgendeinem Interview verrät. Diesem Mann hört man einfach gerne zu, man liest ihn gerne und vor allem, man isst gerne, was er kocht. Über alles drei und sicherlich noch über einiges mehr werden wir hier und heute mit ihm sprechen, wenn ihn denn mein einzig wahrer Podcast-Partner zu Wort kommen lässt. Ich sage herzlich willkommen bei Fidi Gastro. Schön, dass du da bist, Stefan Paul.
Vielen lieben Dank für das tolle Intro. Danke. So,
du, ich meine, nächstes Jahr halbes Jahr Pause. Willst du meinen Platz einnehmen? Ja, aber das würde Sinn machen, weil du hast ja eine Kompetenz. Ich habe ja nur Meinung. Das ist ja, ich glaube, der wesentliche Unterschied zwischen mir und Stefan ist, dass er wirklich Ahnung hat und ich nur eine Meinung.
Also ich würde einen kurzen Strich dazwischen machen, weil ich nicht sagen will, dass du keine Ahnung hast, aber Stefan hat wirklich Ahnung, ne?
Also er schreibt davon, ne?
Ja, nee, ich finde wirklich.
Jetzt ist mal wichtig, ob er das verbal auch abrufen kann.
Ah, und er macht es so, er bringt es so gediegen vor, ist mein Eindruck. Also nicht so angeberisch oder lautmalerisch, ich weiß, wovon ich rede, sondern finde ich schon.
Ja.
Können wir mal bitte darüber reden, wie knapp ihr beruflich unterschiedliche Rollen bekommen habt?
Ja, da wird zwei Varianten geben wahrscheinlich in der Geschichte.
Das ist super. Ja, möchtest du erstmal erzählen?
Du fängst an. Ich muss ganz kurz für unsere Zuhörerschaft. Ja. Das ist wirklich irre, was jetzt kommt. Also das kann man sich ja nicht vorstellen, dass hier sitzen zwei Menschen, liebe Zuhörer, die sich an irgendeinem Punkt ihres Lebens auf denselben Job beworben haben und einer hat ihn bekommen.
Ich glaube, das ist nicht ganz richtig.
Aber im Großen und Ganzen.
Also, meine Version geht so. 2005 suchten damals die MME-Studios in Hamburg den deutschen Jamie Oliver. Jamie war irre erfolgreich schon. Und dann gab es da so Castings mit Leuten, die da in Frage kommen könnten. Und wir zwei, Tim und ich, wir waren tatsächlich in der letzten Runde. Und die Bänder sind dann mit unseren Probeaufnahmen sind dann in sämtliche Privatsender gegangen damals und ausnahmslos alle Privatsender haben sich für Tim entschieden. Und mir wurde damals von MME immer gesagt, Stefan, du wirst der Günther Jauch des Kochfernsehens.
Das haben die dir wirklich,
die damals gesagt. Also Stefan, das wird super. Ne? Und ich fühlte mich auch wohl mit dieser Bezeichnung und dann haben sich ausnahmslos alle für Tim entschieden und ich habe dann noch so eine ganz kleine Nummer gekriegt. Ich habe 3 oder 4 Jahre beim RTL Mittagsmagazin mit Katja Burkhardt habe ich immer so einen 4 Minuten Kochclip gemacht, bin ich immer zu Leuten, habe mit denen gekocht und im Abspann musste ich immer sagen, kochen Sie es gut.
Stark. den werde ich übernehmen. Das finde ich stark. Nicht ganz richtig, die Geschichte.
Sehr gut.
Weil es gab auf meiner Seite keinerlei Casting-Band, auch kein Casting-Aufruf, plus dass auch kein Sender mich wollte.
Ach.
Das ist das. Es gab eine
spannend.
Einzige Person, der Hans Demmel damals, der an mich geglaubt hat. Mein Sender, meine Senderchefin Anke Schäferkort, später ja RTL, hat über mich gesagt, der Typ gehört in den Knast, aber nicht ins Fernsehen.
Wow.
Das war ja dieses Besondere. Also es gab in der Tat MME. Ich war vorher schon unterwegs mit Kai Böcking und hatte für RTL 2 was sozusagen angeboten. Das war dann aber von denen nicht. Dann haben sie ein anderes Sendungskonzept entwickelt. Das hieß dann, glaube ich, einfach kochen mit René Steinbach oder so. Das wollte ich aber nicht machen, deshalb hatte ich abgesagt und hatte dann auch gesagt, gut, dann war es das auch. Und dann gab es in der Tat diese Suche nach dem deutschen Jamie Oliver seitens eines Senders, meines Wissens nach, nämlich Vox. Mhm. Und dein Weg ging über die MME, mein Weg ging damals über Essen und Trinken, über Herrn Lagoda.
Ach.
So, das nämlich der Hans Demmel rief bei Herrn Lagoda an, damals Chefredakteur Essen und Trinken.
Ja, genau.
Er braucht einen Koch, der so Mitte 20, also ne, irgendwas so 20, 30 ist, bla bla bla, ein bisschen eigene Stilistik hat im Kochen, wenn es geht, nicht aussieht wie nach einem Verkehrsunfall und vielleicht auch so 2, 3 Sätze gerade sagen kann. Und Lagoda war zufällig bei mir ein paar Tage vorher zum Essen und im Weißen Haus. Und ich hatte damals ja keine Speisekarte, weil ich zu faul war, den Kopierer zu lernen oder was auch immer, und habe ihn vollgelabert. Im Wesentlichen. Also ich war mehr im Gastraum als in der Küche. Und da brauche ich gar nicht großartig lange gucken. Da dieser Heini aus dem Weißen Haus, fällt mir der Name nicht ein. Und dann wurde ich sozusagen undercover gecastet. So, die sind dann, erzählt Hans Demmel zumindest, ich kann mich auch an die Geschichte nicht mehr ganz erinnern. Der war dann mit mir 2, 3 Leuten irgendwie zum Mittagstisch bei mir zum Essen. Und ich stand vor meinem Restaurant. Es muss wohl so ein sommerlicher, spätherbstlicher Tag gewesen sein. Hatte meine Kochhose an, hatte ein weißes T-Shirt an und hab meinen kurz rasierten Schädel gehabt und hab eine geraucht. So. Und dann hat Hans Demmel wohl in dem Moment für sich gedacht, bitte lieber Gott, lass das den Koch sein, den wir uns angucken. Mhm. Das war ich dann auch. Und dann gab es richtig Beef mit MME und Vox. Mhm. Weil MME, darunter habe ich auch ein bisschen gelitten, die wollten dich wirklich. Mhm. Also damals Simone, Jörg, Hoppe, genau. Mit denen ich inzwischen Gott sei Dank auch befreundet bin. Plus zwei, drei Redakteure bei MME, die wollten dich.
Ach was.
Und die haben auch
Grüße gehen raus. Grüße gehen raus.
Ja, wirklich. Muss man einmal den Hund. Und die haben auch alles dafür getan, mich schlecht dastehen zu lassen. Also die haben wirklich auch massiv dagegen angearbeitet.
Der Jörg und Simone?
Ich weiß nicht, ob die beiden auch, aber im Hintergrund ja. Ne? Also wurde schon hart gegen mich gearbeitet. Und dann hat irgendwann mal Hans Demmel Machtwort gesprochen und hat gesagt, das ist mir jetzt egal. Entweder macht ihr die Sendung mit ihm oder jemand anderes wird's machen. Mhm. So, das war richtig Beef-Geschichte. So, also und dementsprechend waren auch meine ersten 10 Sendungen nicht von Freude geprägt. Mhm. Also ich habe schon deutlich gespürt, dass da jetzt nicht so jeder Yippie-Yay ist. Ne?
Ja.
Ich habe es auch gehasst, die ersten 10. Ich schwöre dir wirklich, sei mir dankbar, dass ich dir die abgenommen habe.
Das bin ich tatsächlich, also, ehrlich gesagt.
Das ist das war eine schlimme Erfahrung für mich. Also da überhaupt rein. Und da bin ich halt ein zäher Hund wie eine Kakerlake. Da habe ich gedacht, so, wenn ich hier rausgehe, dann erhobenen Hauptes, aber nicht, weil ihr mich gebrochen habt. Da habe ich einen Stolz in mir. Und dann war der Rest Geschichte.
Also ich
kenne dein Casting-Band
sogar. Ich war auch ein schwieriger Fall, weil ich konnte gut kochen.
Ich mag die Vergangenheit
vor. Oder wahnsinnig gut reden, aber beides gleichzeitig ging überhaupt nicht. Hm. Dann haben die mir tatsächlich einen Trainer besorgt, der kam rein und sagte, pass auf, wir trainieren jetzt, dass du kochst und redest. Und dann hat er gesagt, ich habe die Verona Feldbusch so hingekriegt, dass sie reden kann. Das schaffen wir jetzt auch bei dir. Und so ging das dann los. Und dann
hatten sie
trainiert.
Hatten sie auch versucht. Bei mir hieß es, lass dir die Zähne richten, hör auf zu lispeln und red nicht wie ein Hamburger. Ne? Und ich sagte, na gut, dann müsst ihr halt jemand anderen nehmen. Und dann hatte ich auch einen Coach für eine Stunde, sollte ich mir angucken. Die hat dann alles aber relativ schnell an mir verzweifelt. So, die sagte, das macht keinen Sinn, der ist nicht coachbar. Der ist nicht so, das so mit seiner Bocking-Haltung. So, du hast und dann.
Sein Casting-Mann aber gesehen.
Bitte?
Sein Casting.
Ja, war gut. War langweilig, aber war gut. Also, weil, was er halt sagt, er konnte nicht reden und kochen. Und sobald, und das ist.
Weil ich geredet habe, habe ich aufgehört zu schneiden. Und das natürlich.
Aber warum wollten sie ihn denn dann alle?
MME wollte ihn.
Ja, aber warum?
Weil er kompetent ist, weil er gute Art des Kochfernsehens. Ne, weil er eine gute Art hat. Also er hat ja eine gute Art. Das ist ja auch, ich bin großer Bewunderer von Stefan. Glaube aber auch, dass er nicht fürs Mittelschichtenfernsehen gemacht ist. In der Masse. Also so, das ist eher schon.
Akademiker-TV. So,
da würde ich noch nicht mal sagen. Das ist das, womit ich ihn immer aufziehe und er hat einen leichten Hang zum Feuilleton. Aber wenn du mit ihm übers Kochen redest und wirklich übers Kochen redest, dann ist er auch wieder die Frittenbude. Also der kann halt wirklich, also du kannst halt wirklich beides auf einem sehr angenehmen Level. Aber irgendwann, ich sag mal, die breite Masse habe ich abgedeckt. Die alten Leute hat Johann abgedeckt und dann blieb ja nur Feuilleton für ihn übrig. Und dass ich das ein Gebiet ist, was ich definitiv nicht betreten werde in meiner Welt, war das klar. Das ist auch ein Einzugsgebiet, wo ich meine Finger nicht reinhalte. Und also wie gesagt, Stefan und ich haben genau dieses Ding miteinander, aber eben doch in meinen Augen auf Augenhöhe. Wobei es dir, glaube ich, auch gut tut, dass du deinen Erfolg in der Nische, was ich gar nicht werten meine, sondern die Nische ist nämlich riesengroß. So, ne?
Was ist das für eine Nische?
Na, ich sage ja, das Feuilleton kochen.
Ach so.
Es gibt nicht viele. Es geht, die meisten haben wir verloren. Stefan gehört Gott sei Dank nicht zu den arroganten Typen Menschen. Also er beschäftigt sich, du bist ja auch inzwischen so ein Opfer, das auf jeder Food-Veranstaltung Hamburgs rumläuft.
Auch, aber auf jeder. Ich war gestern schon wieder auf einer.
Dann wirst du wohl auch Stefan relativ häufig treffen.
Ja, und den Namen kann ich mir merken.
So, und Stefan ist aber ja Literatur. Also der schreibt ganz viele Dinge. Er greift die Dinge auf, die er erlebt. Deshalb ist eine berufliche Konstellation. Wenn ich mal auftauche, früher bin ich aufgetaucht, weil es umsonst war. Fressen und saufen und ein paar gute Leute irgendwie so. Und jetzt ist es meistens, um demjenigen oder derjenigen auch zu zeigen, hey, pass auf, dass ich weiß, dass bei solchen Events, wenn ich dann hingehe, das manchmal auch ganz gut ist für denjenigen, um eine Sichtbarkeit zu bekommen.
Ah ja.
Na, also eine Wertschätzung, sei es Kochbuchladen, wunderschön. Oder jetzt Denise Wächter, die selber keine Wahrnehmung braucht, die hat genug Kontakte. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, um zu sagen, dass es wirklich toll ist, was sie da gemacht hat. Und und Stefan war dann auch relativ schnell eben wie hieß nochmal deine, ich sag mal, Novellen?
Ich habe dann irgendwann angefangen mit der Literatur.
Ja.
Und mein erstes Buch war, glaube ich, 2013, Monsieur de Homme und ich.
Genau, das war
nicht. Da habe ich irgendwie so meine ganze meine ganzen Lehr- und Wanderjahre so ein bisschen literarisch aufgearbeitet. Dann kam Schlaraffenland, das war schon ein bisschen spezifischer. Und dann gingen eigentlich auch die Kochbücher los. Und da bin ich ja auch, da haben wir zwei auch nochmal eine gemeinsame Geschichte, weil an zwei Büchern von Tim war ich mit dabei im Team und habe mitgearbeitet. Das war die Greenbox und das war die erste Heimat.
Und beides neben der Küche, die besten Bücher, die ich gemacht habe.
Ja, also Greenbox finde ich bis heute, kannst du rausnehmen, ist wie neu. Ist wirklich richtig Heimat gut auch. Geworden.
Heimat und Greenbox auch. Ist wirklich schon weit über 10 Jahre alt, ne?
No, 12 Jahre jetzt bald. Ja.
Aber das war eine schöne Zusammenarbeit, ja. In der ich auch nochmal erleben durfte, was auf mich zugekommen wäre, wenn ich denn jetzt Fernsehkoch geworden wäre. Also diese Erfahrung mit Tim, wir haben das Buch komplett auf Mallorca produziert, einfach frisches Gemüse morgens auf den Tisch geschmissen und alle haben mal irgendwie was gemacht und ich habe versucht mitzuschreiben, damit die Rezepte auch später gelingen. Und bei diesen Ausflügen, wenn du mit Tim in Mallorca über den Markt läufst, das möchtest du nicht, also ich möchte das nicht erleben. Und Tim hat das Kreuz, die Leute auch dann noch abzuholen, bei 35 Grad, wenn die ihren schwitzigen Arm
so, weil sie ihn erkennen.
Der Arm ist nicht das Problem, und die Achsel ist unangenehm.
Die Achsel, genau. Die
Achsel
so.
Auf dem Schulterblatt ist sehr unangenehm.
Genau. Und das habe ich durchaus gesehen, wahrgenommen und habe gedacht, das hätte ich ja im Leben nicht hingekriegt. Ich habe nämlich manchmal richtig Menschen scheu und das kannst du dir nicht leisten in der Position.
Also das heißt, wir sind vom Typus her ganz verschieden und da muss man einfach sagen, dass es gibt Menschen, die können vor der Kamera Dinge machen, müssen dabei gar nicht groß in die Tiefe gehen und es sind Fernsehköche. Fernsehköche müssen nichts können. So, die müssen verkaufen können, darstellen können, didaktisch so sauber arbeiten, dass derjenige, der zuschaut, eventuell eine Inspiration mitnimmt. Da geht es in meinen Augen nicht um Tiefgang. Das heißt,
ein Fernsehkoch
muss nicht kochen können.
Okay, muss.
Ich meine, guck dir Steffen an.
Entschuldigung.
Ja, aber das
guck
ist
dir
ja
mich an, guck dir Horst an.
Naja, aber entschuldige, nochmal, du kannst ja kochen.
Aber guck dir Frank Rosin an.
Ja, aber in einer deiner
guck
anderen Sendungen zeigt. Aber bei dem einen oder anderen würde ich dir aber auch nur aus persönlichen Gründen zustimmen. Aber spätestens bei Kitchen Impossible zeigst du ja, dass du sehr wohl kochen kannst.
Nee, dass ich nicht gut kochen kann, dass ich gut nachempfinden kann, dass ich eine, das ist das, was alle missverstehen bei Kitchen. Ich kann eine emotionale Dichte herstellen und das ist auch mein Talent. Ich kann Essen sichtbar, spürbar, riechend machen. Wie es gekocht wird, davon habe ich relativ wenig Ahnung. Deshalb auch die Art und Weise, wie wir unsere Kochbücher machen. Stefan war ja dabei. Ich kaufe wirklich ein und fange an zu kochen. Ich kann nur kochen, nicht erklären. Ich kann keine Rezepte. So meine ersten Rezepte, Vollkatastrophe. Muss ich mich immer bei jedem entschuldigen, weil das ist eine Schätzung, eine Handvoll wie viel. Ich bin ja auch kein Fleischschüler. Und das war, ich glaube aber auch, dass das zum Beispiel unsere Zusammenarbeit auch dir ein bisschen Leichtigkeit gebracht hat in der Herangehensweise, wie man sich generell Essen und Trinken widmen, öffnen kann, dass man nicht jedes Mal das E rausholen muss. Also es muss nicht alles philosophisch tiefgreifen etc. Manchmal ist auch ein Schmunzler über das angebracht. Und diese Tonalität, finde ich, hast du sehr solitär hier in Deutschland. Normalerweise sind Food-Kritiker doch ein bisschen biestig und garstig. Wenn sie witzig sind, sind sie zynisch und sarkastisch.
Ja, ist richtig.
So, und das hast du, glaube ich, also ich nehme es nicht wahr.
Also die Restaurantkritik, das ist ja nochmal ein Thema für sich. Ich bin viele Jahre war ich Restaurantkritiker der Süddeutschen. Da hat mein Verbindungsoffizier Rolf Martin immer zu mir gesagt, Stefan, wir müssen an deiner dunklen Seite arbeiten. Und ich fand nicht, dass man an der dunklen Seite arbeiten muss, weil ich Restaurantkritik ganz anders verstehe als die alte Garde der Restaurantkritiker wie Wolfram Siebeck und auch Herr Dolase und solche Leute. Denn
ihm warst du nicht garstig genug.
Ich war nicht garstig genug, genau. Und das bin ich bis heute nicht in meinen Restaurantkritiken, weil ich meine Aufgabe nicht darin sehe, meinen wohlfeilen Geschmack den Leserinnen zu erklären, sondern ich versuche, den Abend rüberzubringen und ich versuche vor allen Dingen zu erklären, was die in der Küche da machen. Und Gastronomie ist mittlerweile so kompliziert geworden, wenn wir zum Beispiel an so Restaurants denken wie das Eds, da braucht man jemanden, der das übersetzt. Und das ist meine Aufgabe und nicht meinen wohlfeilen Geschmack und meine Bonbons unterzubringen. Und da wirft man mir mitunter Zahnlosigkeit vor. Ich glaube aber fest an diesen Weg.
Also
den unterstütze ich sehr.
In der Kritik, die du geschrieben hast über die neue Bullerei vor ein paar Jahren, kommt das genauso rüber, wie du es gerade gesagt hast.
Hast du geschrieben über
die Bullerei? Alles glänzt so schön neu. Tim Melzers Bullerei ist zurück. Erste Bilder der neuen Räume und ein Testmenü in 6 Gängen. Aber hat er, ist schön. Schön geschrieben.
Da muss ich auch sagen, weil ich weiß, dass Stefan
und schöne Paul Bilder und, übrigens.
Dass ja, Stefan danke. Und ich nicht immer einer Meinung sind, ne? Und dass er auch manchmal auch gerade in der Welt, in der er sich bewegt, das ist so ein bisschen, wo ich auch ganz gerne mal ein bisschen von unten nach oben trete.
Welche Welt meinst du?
Naja, also ich sag mal, der nobelhart und schmutzig brutal regionalen, philosophisch belegten Effilé-Leser. Also wo alles so ein bisschen mit einer Unästhetik arbeitet und einem Tiefgang, wo ich manchmal denke, Kinder, das ist das Essen und Trinken, entspannt euch. Also das, was wir machen, spielt in 200 Jahren gar keine Rolle. Es gibt Köche, was die schaffen, das spielt eine Rolle. Aber in unserem kleinen beschissenen Mikrokosmos machen wir nur Produkte warm und erzählen schöne Geschichten. Und da kommt ja schon manchmal bei ihm mehr. Und da trampel ich auch immer ganz gesehen. Und dann auch so bestimmte, wir haben es eben gerade schon erlebt, das Restaurant Eats, von dem ich auch ein großer Fan bin, weil die wirklich kommunizieren, eine Küche, die auch genussorientiert ist. Ich weiß nicht, waren wir mal zusammen im wie heißt es in Nürnberg?
Im Essigbrätlein?
Ja.
Nee.
So, weil das ist, glaube ich, so der Laden, auf den wir uns sofort einigen würden, weil die bei mir die Emotionalität anbieten und bei ihm die Raffinesse und die Nuancierung. Auf jeden Fall, wir haben immer viel über, auch bei den Kochbucharbeiten, viel übers Kochen gesprochen, über Restaurants. Und da habe ich schon gemerkt, dass der Junge Abitur hat. So, auch
dabei habe ich gar kein Abitur.
Hast du nicht? Daran merkt man, dass Tim Abitur hat.
Ja, aber halt so Süddeutsche. Ja, das, so, Süddeutsches das ist so, Abitur. Die Klischeewelt hat immer eine Haltung gehabt und die ist immer so ein bisschen, wir sind schlau und wir schreiben mal so, dass ihr es nicht versteht, damit wir uns auch wirklich für schlauer halten. So, das ist so ein bisschen mein Vorwurf an diese Welt. Nicht zu verbinden, nicht Verbindungsstücke zu suchen, sondern Ausgrenzung zu schaffen. Das ist auch für mich immer ein ganz großer Vorwurf an das Fine Dining. Mhm. Dabei mit dem Essen hat das nichts zu tun. Es ist die Welt, die drumherum verkauft wird. Habe ich jetzt gerade erlebt, ich war bei Cesar Ramirez essen.
Ja.
Fulminantes Essen. Mhm. Fulminant. Würde keiner verstehen, der nicht vorgebildet ist.
Was heißt verstehen?
Naja, da ist schon Gedönse drumherum. Ne? Hier der Kellner, da ein bisschen. Ja. Also das ist schon und alles so.
Stressig?
Das mein Problem ist, ich esse das einfach gerne. Ich esse es und ich messe dem aber keine besondere Bedeutung bei. Also keine.
Mhm. Man muss sich da nicht vertiefen, sondern man kann es auch einfach genießen.
Aber es geht auch um ihn heute.
Mich würde interessieren, was ist eure Gemeinsamkeit beim Essigbrätlein? Also ich habe mir jetzt noch so ein paar Gerichte angesehen. Hm? Das ist sieht ja schon nach Hochkunst des Kochens aus.
Ja, ich glaube noch nicht mal den Fotos.
Naja, aber...
Ja, es gibt auch,
ja, wenn
mittlerweile gibt kenne. Es da eben auch so eine Strömung und Bewegung, zu der zähle ich zum Beispiel Max Strohe. Das sind Leute, die kochen handwerklich auf einem Top-Niveau, haben sich aber ihre Süffigkeit bewahrt. Also dieses lecker Schmackofatz, der kommt da noch mit und der Teller kann trotzdem brillant aussehen. Wer das auch kann, ist übrigens Christoph Rüffer.
Der kann schmutzig?
Ja, nein, nicht schmutzig. Schmackig. Also der Teller sieht schon aus wie, ja,
schmackig.
Das ist schon Olympia und dann gehst du aber rein mit der Gabel und hast ein geiles Gericht.
Finde ich auch im Zeit übrigens so, in Winterhude. Das ist ja auch ein Einsterner und mir ging es so, dass ich gesagt habe, das verstehe ich. Mhm. Also so ein Bianc, das schmeckt toll und sieht toll aus, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich sitze dann davor und denke mir so, womit muss ich denn hier anfangen und was verdient die ganz besondere Beachtung? Da komme ich mir wirklich doof vor. Das Zeig, was ich zum Beispiel so von der Inneneinrichtung gar nicht so ansprechend und schön finde, das war ein Sterne-Restaurant, wo ich gesagt habe, das verstehe ich, weil das schmeckt nach dem, was auf der Karte steht, dass es sein soll. Mhm. Und das ist bei Christoph tatsächlich ähnlich, finde ich auch. Und hier, Essigbrätlein, Tim? Was magst du daran so? Wo ist da eure Gemeinsamkeit? Ich habe das immer noch nicht verstanden.
Ich denke gerade, ob ich noch eine verbindende Frage stellen kann, weil ich eigentlich das spannend finde, wie Stefan darüber denkt und vielleicht auch deine Beobachtung aufgreifen kann. Kannst du das übersetzen für den Zuhörer, was er gerade gesagt hat? Weil Sebastian hat wirklich gar keine Ahnung.
Und davon eine ganze Menge.
Genau, aber
das meine ich. Deshalb ist es interessant, diesen Prozess mal zu beobachten, warum du dir erstens anmaßt, und das meine ich gar nicht blöde, aber zu differenzieren zwischen Zeig und Bianc. Und aber trotzdem ist es interessant zu hören, warum verstehst du das Zeig und das Bianc nicht? Kannst du dir das erklären?
Ich kenne beide Läden und ich glaube, dass das...
Wäre schade, wenn nicht.
Ja, genau. Ich glaub, ja, stimmt.
Guter Punkt.
Ich glaube, das Zeig ist zugewandter und das ist eigentlich genau das, was Sebastian gerade beschrieben hat. Da steht dann halt Fenchel, Karotte und eine Emulsion von Zwiebel und dann kommt da ein Teller mit ganz viel geflammten Zwiebelschalen und da ist aber ein Schlons drunter und da ist ein Fenchel erkennbar und zack, wurde eingelöst, was Sebastian auf der Karte gelesen hat. Mhm. Und im Bianc bist du im Grunde genommen, wenn du nichts weißt oder nicht weiter beschlagen bist, wenn der schon kommt mit diesem Aufbau, mit diesen 200 kleinteiligen Amuse-Gueule, da ist ja jedes für sich eine Überlegung wert.
Ja.
Ja.
Und?
Ja, mir macht beides Spaß. Ich kann mich da überall reinfuchsen, aber ich verstehe, warum Sebastian sich im Zeig mehr abgeholt fühlt.
Na, lecker ist es ja beides, aber vielleicht ist das eine Überforderung, die keine negative Art ist. Also jetzt, das Amuse-Gueule ist ja ein gutes Ding. Du kriegst da ja wirklich einfach viel hingestellt zum allerersten Gang. Und wo man sich dann so denkt, womit fange ich an und was genau war das jetzt nochmal? Also, oder anders gesagt, beim Bianc muss ich die Karte sehr oft nochmal in die Hand nehmen und nachlesen.
Ja, das kommt mal, wo Matteo auf das Essen ansagt und du kein Wort verstehst.
Das stimmt auch.
Oh, da kannst du auch Jorge González als Oberkellner einstellen. Ja, also das
Punkt,
ist
Punkt für dich.
Dieselbe Suppe, wirklich.
Punkt für dich. Ha? Ja, Punkt
ich
für dich.
Ich habe gehört, Jorge González soll jetzt einen Podcast machen. Ich denke, oh Gott.
Wirklich?
Ja, ich dachte, Podcast ist für die Ohren.
Philosophie. Du hast es eben ganz kurz angesprochen. Philosophie des Kochens. Das ist ja so ein Ding, was du dir thematisch so ein bisschen auf deine Verstandsfahne schreibst. Was ist denn die Philosophie des Kochens?
Also die Philosophie des Kochens ist vor allen Dingen ein Band mit Beiträgen von verschiedenen KulinarikerInnen, die dort über ihre Sicht auf die Welt des Kochens berichten. Und ich hatte das große Glück, dass ich damals vom Mayrisch Verlag, das ist hier ein Hamburger Verlag, in dem auch meine Bücher erscheinen, gefragt wurde, ob ich diesen Band kuratieren möchte. Und das war sehr schön. Und da haben wir illustre Leute versammelt und die haben dann dort Beiträge geschrieben zur Kulinarik. Ich selber bin mittlerweile, ist mein größeres Ziel eigentlich, die Leute zum Kochen zu bringen. Das ist in all meinen...
Das ist immer noch mein Steckenpferd, ne?
Das ist richtig.
Schuster, bleibt mir leise, sonst fange ich auch Feuilleton zu bearbeiten.
Genau. Nee, also wir müssen unbedingt, und vielleicht machen wir es dann auch gemeinsam auf
Billy jeder... Billy als Trittbrettfahrer hier an der Stelle, ich will die Leute zum Kochen bringen.
Einfach die Leute zum Kochen bringen. Und ich habe gemerkt, das funktioniert am besten, wenn man wirklich barrierefrei sie dahin bringt. Und das ist der rote Faden, der eigentlich durch meine Kochbücher läuft.
Kennst du die Philosophie, was sagst du, wenn dich jemand fragt, was ist die Philosophie des Kochens?
Ich muss vorsichtig sein. Stefan holt in mir wieder was raus, was ich liebe an mir, dass ich immer gerne auch mich auf die Gegenpositionen stelle.
Merkt man.
So. Nee, aber liebevoll, ne? Das Gespräch auch so, weil wenn ich sage, ja, genau, finde ich genauso, dann ist das lang, aber ich finde das ja genauso, weil am Ende des Tages ist jetzt dieses Gespräch ohne Ich-Form relativ schwer. Ich hatte damals vor, eine Sache wirklich an den Tag zu legen, Transparenz und so realitätsnah wie möglich. Das führte über die Jahre aber halt eben auch dazu, dass der Kompetenzgedanke bei mir relativ niedrig anzusiedeln ist, wenn du eine Umfrage startest. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn beide Leute, Stefan und auch mich, kennen, beide sich mit dem Schaffen auseinandergesetzt haben, wer die Frage ist, wer ist der bessere Koch, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass 80% Stefan nennen würden. Warum? Weil er einfach ernster, dezidierter, fachlicher, aber auch enger sich dem Thema gewidmet hat, nämlich oft auf einem sehr hohen Niveau. Ausnahme der schnelle Teller. Weil den schnellen Teller ist eine Nummer, die ich sehr bewundere, weil dort oft einfachste Zutaten, einfachste Zubereitung und einfachste Klischee-Essen. Meistens scheiße fotografiert, muss man einfach sagen. Ich mag die Stilistik nicht, diese Unästhetik, dieses so Entsättigte von den Farben her. Ganz toll dargestellt wird, sehr nachvollziehbar. Innerhalb eines, wie würde man das Effilet nennen? Das ist schon ein Gourmet-Heft.
Die Effilet, also
die Fan sein.
Also ganz kurz, die schnellen Teller, du hast glaube ich über 200 gekocht.
Ja.
Ist ein Bildband.
Gibt es inzwischen als Buch?
Die schnellen Teller sind vor allen Dingen eine Rubrik aus dem Effilet-Magazin, wo ich in jedem Heft 6 bis mittlerweile 12 schnelle Teller mache. Ich habe da alle Freiheiten, das ist das Schöne daran.
Und das noch vor dem Kanzler, ne?
Ich habe da alle Freiheiten und kann kochen, was ich will. Und ich mache da Alltagsküche für Leute und versuche aber immer, einen Schlenker reinzubringen, irgendeinen Twist, den die Leute vielleicht noch nicht kennen, irgendein Gewürz, was sie weiterbringt. Solche Geschichten, das ist das. Und das ist tatsächlich unglaublich erfolgreich, ja.
Und eigentlich nichts anderes als das, was auch ich mache.
Ja.
Und das meine ich jetzt nicht im Battle, sondern das ist halt das Spannende in diesen Welten, in denen man sich bewegt. Dass ihr ja zunächst, als ich angefangen habe mit Schmeckt nicht, gibt's nicht, ich sag mal seitens der Fachlichkeit ja doch eher mit begegnet worden bin. Also ich sag mal mit Herablassung wurde mir begegnet. Statt zu verstehen, was man da nämlich gemacht hat, dass man ein Feld vorbereitet hat, beackert hat, ja, da macht man sich manchmal die Hände schmutzig, aber man öffnet überhaupt erstmal was zu dem Zeitpunkt nicht gab.
Das ist richtig.
Es gab es nicht. Ja. So, das ist ein komplett neues Feld. Das ist genauso wie, also in meinen Augen genauso wertig zu sehen, wie als Eckart Witzigmann damals die Nouvelle Cuisine eröffnet hat. Das war ein Feld, das gab es nicht. Er war der erste Rosa-Brater. Also ich war der erste, in Anführungszeichen der erste, nicht als Einzelperson, sondern in diesem ganzen Metier, der halt gesagt hat, ist nichts, keine Schüsselchen, keine Schälchen, alles, was vorbereitet ist, das Kochen vermeintlich, alles ganz einfach erscheinen lässt. Sondern ich habe gedacht, so, wir fangen vorne an. Und wenn ich für meinen scheiß Kartoffelsalat Kartoffeln schälen muss, dann schäle ich die Kartoffeln in der Sendung. Was bei 27 Minuten Sendezeit relativ dumme Idee ist, weil da bist du natürlich einmal zeitlich getrieben, also bist nur am Hetzen dadurch und teilweise auch nicht machbar. Später sind wir dann dazu übergegangen, dass wir die angeschält haben und ich die letzten drei noch geschält habe. So, und nicht mehr das ganze Kilo für den Kartoffelsalat, weil dann musst du kochen, schneiden, machen etc. Aber eben diesen Ansatz, Kochen zugänglich zu machen mit der Produktauswahl. Ich habe immer gesagt, ich orientiere mich am Supermarkt und nicht am Feinkost. Warum? Weil, dass ich selber Feinkost bin. Ich meine, da brauche ich wirklich kein Mathematiker zu sein. Ich bin Küchenchef, ich bin Restaurantbetreiber. Meine Leidenschaft Kochen, Essen hat einen ganz hohen Stellenwert bei mir. Aber muss ich Frau Müller damit nerven, dass ich erstmal 7 Stunden über den Wochenmarkt denke, um an jeder Erdbeere einzeln zu riechen irgendwie, um die dann doch nicht zu nehmen, weil die Tomate eine bessere Saison hat. Und das ist realitätsfern für mich. Ich war immer in der Alltagsküche, nicht die Alltagsküche. Ich war in der alltäglichen Küche unterwegs, in der Haushaltsküche. Kein schickes Studio, keine schicken Geräte, keine extra Geräte. Das war immer wieder so ein bisschen improvisiert. Ich bin davon ausgegangen, was hat ein Mensch zu Hause? Womit arbeitet er? Wenn das Gericht nur funktioniert mit 3 Tropfen Walnussöl, dann kaufe ich kein Walnussöl. Das ist dumm. Weil wie viele Gerichte machst du mit Walnussöl? Ja. Also nehme ich Olivenöl und mache eine Walnuss rein. Ist auch eine Walnussöl.
Also das finde ich gerade einen sehr interessanten Punkt, weil so geht es mir teilweise, dass ich bestimmte Dinge gar nicht zu Hause habe, eben weil ich nicht so oft und schon gar nicht so gut koche. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, was? Olivenöl zu nehmen und eine Walnuss dann dazu zu machen.
Ja, ist auch, die Köche sagen, nee, das ist aber nicht das Gleiche. Wo ich sage, ja, richtig, du hast total recht, ist nicht das Gleiche. Ja. Aber der Mensch, der es kocht, hat eine Walnuss drin und wir wollen Walnussgeschmack transportieren. Gut. Mehr wollen wir doch gar nicht. Also scheißt euch doch nicht in die Hose. So, ja, was? Ja. Ich weiß immer noch, dass diese, wenn die Leute, und ich, damit habe ich, glaube ich, den größten Affront, bin ich damals begangen, gekörnte Brühe. Ich habe immer gesagt, wenn, und das war bedingt ein Fehler von mir in der Entwicklung. Aber ich habe den Leuten gesagt, nimmt gekörnte Brühe. Niemand, der dem Alltag frönt und lebt, niemand, der in einem modernen Familienkonstrukt unterwegs ist, und jetzt niemand weiß ich, es gibt wieder ein paar, ist so weit aufgestellt, dass er sich eine Rinderknochenbrühe kocht, eine Hühnerbrühe, dann diese Brühe und dann noch super raffinierte, mein Lieblingstipp immer, wo ich die Leute direkt in die Fresse hauen könnte, in Eiswürfelbehälter kippt, um das aus, damit man immer portionierbare Brühenwürfel.
Wirklich?
Kennst du das nicht? Das war der Untipp der 90er in meinen Augen. So, wo
also,
ja, Brühe, ich mache mir also die Brühe mal selber. Vorrat. Und dann gieße ich mir das in meinen Eiswürfelbehälter und dann, wenn immer ich einen brauche, dann breche ich mir einen raus. Und ich sage, Digga, ich habe gerade Gulasch gekocht für Tee. Da brauche ich 2 Liter Brühe für. Da brauche ich gefühlt 400 Eiswürfel dafür, um da, also, das machte für mich keinen Sinn.
Das stimmt.
Aber nicht, weil ich dagegen bin. Ich praktiziere selber bei mir Brühe kochen und so ein Kram. Aber ich halte es halt, ich will die Leute dahin bewegen, dass sie sich überhaupt in dieses Feld reintrauen. Das war mein dünn Gelabere vom Fleisch ist mein Gemüse. Warum? Männer war die widerständige Bastion, die man überwinden musste, in meinen Augen. Junge Menschen musste man überwinden. Also die musste man irgendwie packen. Die alten Omis, denen muss ich keine Rezepte zeigen. Ich wollte junge Leute ans Kochen anholen. Und das habe ich mit einer Buschikosität. Aber inzwischen sind die jungen Leute mehr Klugscheißer als die Alten. Die Alten sind total entspannt.
Aber du hast trotzdem nochmal nachgelegt. Mit deinem letzten Buch hast du nochmal ganz klar Kante gezeigt. Hast gesagt, hier, das sind Rezepte, die mag jeder. Und die will jeder kochen.
Das finde ich persönlich für ein mittelmäßig, also nicht mittelmäßig, aber nicht mein bestes Buch, weil da hab ich
keine... Aber ich fand spannend, dass du zu dem Thema wiedergekommen bist.
Das Thema finde ich bis heute spannend, finde ich auch total berechtigt, aber es hätte größer sein müssen.
Ist Neue Heimat meine Mutter, deine Mutter?
Das ist eine Fortführung des Kapitels.
Ja.
Was wir ja in der Heimat drin hatten.
Ja.
Also nochmal, also ich biete jetzt, ich nenne es mal so, ich bin der Karstadt-Koch und oder ich sag mal
dann
so. Dann
gibt's dich immer nicht mehr lange. Bitte? Dann wird's dir nicht mehr so lange gehen.
Ich hab auch nicht mehr so lange vor. Aber ich sag mal so, der Mainstream-Koch und Stefan Paul in meinen Augen ist der Mainstream-Koch mit Tiefgang, der auch manchmal in der Oberfläche bleibt, aber mit trotzdem den Eindruck erweckt, mehr in der Tiefe zu sein. Internationales Vorbild wäre vielleicht für mich, wie heißt der Bulgur-Koch?
Otto Lengi.
Dankeschön.
Ah, damit können wir doch arbeiten.
Ja, mit Otto Lengi habe ich nun wirklich überhaupt nichts zu tun, ehrlich gesagt.
Hat er ziemlich einen Hype?
Er weckt den Eindruck, dass es richtig tief ist, was er macht. Aber am Ende des Tages sind die Rezepte gar nicht so tief gegangen.
Der hat einen ziemlichen Hype gerade, ne?
Ja, auch zu Recht. Macht das toll. Das war bei uns, ich glaube, unsere Generation war Donna Hay.
Also unsere Generation war vor allen Dingen dann auch schon Jamie, ne? Also Jamie hat unheimlich den Weg bereitet für alles.
Jamie hat die selben Rezepte. Entschuldige.
Ja, nee, ich war fertig. Also ich finde, also für mich war Jamie prägend total. Donna Hay war auch super. Die hat eigentlich so diesen feinen Look auch mitgenommen, sodass man sich auch mal ein bisschen Mühe gibt beim Anrichten und Stylen der Gerichte. Und auch das Interieur war ganz wichtig bei Donna Hay. Und aber mich hat Jamie glücklich gemacht, der da wirklich plötzlich losgekocht hat.
Vom Nachkochen?
Aus der Lameng.
Vom Nachkochen
her? Ich habe ja nie nachgekocht, weil ich immer Koch war.
Vom Nachempfinden
her? Aber vom Feeling her, von der Emotion fand ich das super. Oh, ich mochte dieses offene, abgesoffene Papier in den ersten Jamie-Büchern.
Wirklich?
Haben wir dann auch nachgemacht, haben gemerkt, die Bilder sind ja überhaupt nicht mehr brillant. Also man kann sich auch mal irren.
Mhm.
Ja, aber ich mochte das alles. Ich mochte den Look, den Style. Ich fand die übersetzten Folgen immer schrecklich, aber die englischen Sachen waren spitze.
Die Energie, aber das Kochen, weil vom Kochen her warst du von Tag 1, zu dem wir uns getroffen haben, immer ein bisschen ernsthafter.
Ja.
Also du hast nie so Pizza-Style gearbeitet. Also bei dir war immer mehr Plan dahinter.
Oh, da kann ich eine schöne Geschichte erzählen.
Bitte.
Ich habe letzte Woche haben wir für die Effilée die schnellen Teller gemacht. Und in der nächsten Ausgabe wird's...
Erzähl mal ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen.
Ist was das sowas ist das wie Hensler schnelle Nummer? Der schnelle Teller?
Der schnelle Teller ist einfach eine Rubrik im Effilée-Magazin und das Effilée-Magazin ist so ein bisschen, wir haben immer gesagt, wir wären so gern oder das wäre so die Richtung, Effilée ist nicht Gourmet, Effilée ist auch nicht richtig Rock'n'Roll, Effilée ist irgendwo dazwischen und wir haben ja irgendwann gesagt, Effilée ist die Brand 1 der Food-Magazine. Und da gibt's ja jetzt gar nicht mehr so viele, das war so ein bisschen für uns auch die Einordnung, wie wir denken wollten, wenn wir dafür arbeiten.
Aber das ist dann schon akademischer Anstrich,
ja, also es sollte vor allen Dingen auch, wir waren da auch gegen Häppchenjournalismus, wir wollten auch mal längere Texte wieder schreiben, wieder gute Reportagen und so und da sind wir dem Herausgeber Vijay Sapre durchaus dankbar, dass er das auch erstmal alles 10 Jahre lang zwischenfinanziert hat aus eigener Tasche.
Womit eigentlich?
Das darf man ruhig erzählen, weil er das auch immer erzählt. Er hat irgendwie Automobile oder mobile.de erfunden und gemacht und hat dann gut verkauft ab einem gewissen, einem gewissen Alter. Und konnte sich dann um die wesentlichen Dinge kümmern. Das ist ja auch mal schön.
So, die
Was
Geschichte.
Ich eigentlich erzählen wollte, war, ich war jetzt für die Effilée wieder im Studio, die neuen schnellen Teller machen. Und da habe ich einen Praktikanten gehabt aus München. Und dieser Praktikant, der Vater hatte mich angerufen und hat gesagt, pass mal auf, mein Sohn ist jetzt gerade fertig mit der Kochlehre. Wolltest mal mit ihm sprechen, was er so machen kann? Ich sag, ja, soll hochkommen, kann einen Tag da mitkochen. Und an diesem Tag habe ich als allererstes Rezept einen Pizzateig von Andronaco genommen. Hab den mit gebratenem Kraut belegt. Ordentlich Provolone dazu und ganz viel Mortadella aufgeschnitten und hab Sandwiches daraus gemacht.
Klassiker.
Der junge Mann war erschüttert. Der kam gerade aus dem Bayerischen Hof, hatte da im Top-Laden gelernt und guckte mich an und sagte, Ich habe mal eine Frage. Finden Sie das nicht schlimm, sowas zu machen als ausgebildeter Koch?
Hat er gesagt?
Und das fand ich schön. Das hatte so diese Arroganz der Jugend. Das hatte aber auch viel, und das konnte ich ihm dann erklären, von der Gelassenheit des Alters. Eine hohe Spielfreude.
Ja.
Weißt du, die musst du dir erstmal erarbeiten, dass du so ein Ding raushauen kannst. Der war 22, 21. Mhm. Ja. Und ich habe ihm dann gesagt, das hat was mit Altersgelassenheit zu tun. Und das hat was mit Spielfreude zu tun. Und wir kennen diesen, der Sandwich ist auch nicht brandneu. Also den hat auch Anthony Bourdain hat schon irgendwie Pizzas zusammengeklappt und gegessen. Und das fand ich sehr schön und interessant, wie die Jugend da so weiterdenkt.
Sehe ich so, 20 Jahre später, nichts hat sich geändert. Mhm. Also so, das ist ja in dem Sinne, ich bin zu meinen Anfangszeiten habe ich auch ähnliche Gerichte kreiert, weil halt alltäglich als solches. Und vor allen Dingen, wenn ich meine Schlauheit inzwischen zeigt mir, glaube ich, sogar die Inspiration von dem Gericht, das ist ein Leberkäse-Semmel eigentlich eine Art und Weise.
Genau. Oh. Das ist Wursti con Crauti im Grunde genommen.
Ja, ne? Einfach noch ein bisschen der Provolone ist falsch.
Aber lecker. Das
aber
ist
vom Dinge ist das Mortadella. So alle Dinge, italienisch, die Italiener sagen, wie kannst du nur?
Ja, das wird Ärger geben, ja.
Wo ich sage, naja, das ist auch nur nichts anderes als nur anders halt. Aber eben auch solche Gerichte müssen funktionieren. Auch solche Gerichte, das können wir als Koch, wir nennen es immer die Schlangori-Gerichte, also eigentlich, wo du alles irgendwie zusammenklopfst.
Schlangori.
Und dann, wenn du willst, kannst Ketchup, Senf oder Meerrettich, ein Spread braucht man immer irgendwie dazu und dann ist das ganze Ding rund. Oder?
Ja.
So, und da geht es auch nicht um die Feinheit, sondern das ist eigentlich die 3 Uhr morgens Küche, der Kühlschrank ist auf. Und weil du so müde bist, machst du die Tür noch nicht mal zu, sondern kochst im Licht von dem Kühlschrank dir noch einen kleinen Snack zusammen. Das ist in meinen Augen so ein bisschen diese Richtung.
Schlangori.
Und deshalb verstehe ich den Jungen, weil der ist, ich hatte die ähnliche Atmosphäre, als ich damals aus dem Ritz-Hotel gekommen bin. Ich war Achenbach-Gewinner, ich war bei Mosimann, ich habe mit der Conti gearbeitet, war in Hongkong in tollen Läden mit Sternen, in Restaurant Yu bei der Öffnung und so weiter und so fort. Und habe damals am Ritz gekündigt und bin dann zu Gennaro Contaldo ins Neal Street Restaurant gegangen, wo ich dann auch schlussendlich auf Jamie getroffen bin. Ey, vorher habe ich ein Risotto gekocht, da konnte ich einen halben Hummer, eine Seezunge, 38 Jakobsmuscheln, frittiertes Gemüse und drauf anrichten in einem Ring. Und nur wenn der Kellner das Ding gewackelt hat, ist es umgefallen. Das Risotto hat es gehalten. Jetzt stehe ich da und koche ein Risotto und das sieht aus, was ich eigentlich in früher nach der Dorfdisco in Pinneberg in die Büsche gekotzt habe. Also eine braune Lumpe, die auch von der Konsistenz her, die da einfach so auf dem Teller verläuft. Und ich habe das nicht verstanden. Das war für mich kein Kochen, bis ich es probiert habe. Und Gott sei Dank war bei mir irgendeine Klammer auf im Kopf, die mich das hat verstehen lassen, das Essen nichts, absolut gar nichts, im Kern, in der Wahrheit mit einer Anrichte oder mit einem Produkt zu tun hat. Sondern es ist manchmal nur das Momentum, die Situation, das Gericht, der Koch, die Zusammensetzung, die Geschichte. Die es erzählt. Ich glaube, das vereint uns beide sehr miteinander, dass wir eigentlich hinter jedem Gericht so ein kleines bisschen Geschichte auch entdecken.
Und unser gemeinsamer Freund Eckhard Witzigmann hat genau das mal in einem sehr schönen Satz zusammengefasst. Der hat nämlich gesagt, Kochen ist die Menge von zahlreichen Details von größter Wichtigkeit. Und das ist das. Da kommt einiges zusammen und dann wird es was Großartiges.
Aber
manchmal ist es aber auch einfach nur Essen.
Das hört sich fast kompliziert an, oder?
Manchmal ist es auch einfach nur Essen.
Okay.
Aber wo entdeckst du denn in Rezepten eine Geschichte?
Was?
Wo entdeckt man in Rezepten eine Geschichte? Du hast gerade gesagt, du entdeckst dann ab einem bestimmten Punkt.
Immer. Also alle sinnhaften Rezepte entdecke ich, die Geschichte. Wenn es komplett sinnfrei ist, nur weil ein eitler Koch pseudokreativ irgendwelche Lumpe zusammenkocht. So, ich habe es gibt manchmal so Dinge, die sind gerade in der Box, in der schwarzen Box von Kitchen, aus dem Kontext raus. Ich habe ein Erlebnis, kann ich jetzt noch nicht genau erzählen, was es ist. Das Gericht habe ich im ersten Moment für zweitklassig gehalten. Out of time, nicht sonderlich spektakulär, fehlerhaft gekocht, So, also wo ich, danke, nein. Wo ich, boah, ganz ehrlich, dafür müssen wir jetzt auch nicht los. Dann kam aber kam die Originallocation, wo ich dann kommen musste, und dann wurde die Geschichte dichter, und dann habe ich auch das Essen verstanden. Meine Analyse war richtig und trotzdem mit der Aussage, mit der ich sie getroffen habe, komplett falsch. Das ist ja, wenn ich ein Gericht sehe, oder warum das Aids, warum das Essigbrätlein, warum aber, ich sag mal, meine latente Verachtung fürs Nobelhart und schmutzig. Und ihr wisst, wie ich das meine, ne? Also Ersthörer sagen, wie redet er? Ich spreche halt bildhaft. Das eine nimmt mich mit auf eine Reise, das eine reicht mir irgendwo die Hand und das andere lässt mich einfach außen vor. Und wenn es mir die Hand reicht, dann ist es eine Geschichte mit allen Buchstaben, mit allen Satzzeichen, mit allen Bereichen, wo mir alle Charaktere vorgestellt werden. Und die andere ist halt Dadaismus. Dinge, die irgendwie zusammengeführt, es war auch eine Kunstform, ist bestimmt auch ganz besonders, aber macht für mich manchmal keinen Sinn.
Und kann ich die Geschichte auch als Bekochter entdecken?
Wenn du nicht komplett stumpf bist, natürlich.
Wie ist denn eine Geschichte von einer klassisch gemachten Ragout, also Bolognese? Wo fängt da die Geschichte an? Ist es die Kräuter? Ist es der Geschmack? Ist es die Art und Weise, welche Nudel du genutzt hast? Was ist der Moment, wo ich eine Geschichte entdecken müsste?
Der Moment, wo du sagen kannst, das ist ein klassisches Ragout. Das ist die Geschichte. So, jetzt denk, wer kocht ein klassisches Ragout?
Okay.
So, wer kocht es?
Eine Nonna,
ein Haushalt, ein Wirtshaus. Mhm. Würdest du ein klassisches Ragout mit Christoph Rüfer in Verbindung bringen?
Nicht im ersten
Mit dem Ding, gut. Und damit ist die Geschichte. Das ist das, was das erzählt.
Ja.
Wenn es jetzt dekonstruiert wird, irgendwie anders auf dem Teller, kleiner geschnitten, sauberer angerichtet, könnte es dann Christoph Rüfer sein?
Ja.
So, das ist die Geschichte. Wow.
Und die Geschichte ist auch oft immer anders.
Ja.
Also ich arbeite mich schon mein gesamtes Leben an der Bolognese ab. Ich habe am Anfang die sehr klassisch gemacht, dann war ich in der Essen- und Trinkenzeit, gab es so eine Version mit Entenleber und nur mit Rotwein gekocht und Tomatenmark, die war sensationell, aber das war halt kein Ragout. Und jetzt, voriges Jahr, habe ich mit Vivi D'Angelo ein Kochbuch produziert, das haben wir draußen produziert und es hat geregnet und dann haben wir diesen ganzen Tag da drin gesessen, dann sind wir zum Supermarkt gefahren und Vivi hat alles eingekauft für ein Ragout, so wie es ihr Vater macht. Und zu meinem großen Erstaunen kamen da auch größere Mengen von Speck und Schwarte mit rein. Und dann kochte das Ganze stundenlang und das war fantastisch. Weil die Schwarte, klar, das Kollagen hat eine Bindung gemacht in dieses Ragout, die Papa, wie sie es dann genannt hat und wie wir es dann auch ins Kochbuch genommen haben, weil das musste erzählt werden. Und das kannst du nur in Menge kochen. Das geht nicht für 2 Personen, das geht nicht für 4 Personen, brauchst du so einen Eimer. Und dann ist das aber eine Offenbarung und dann kannst du noch 3 Tage später im Vorbeigehen da mit der Gabel durchstehen.
Schwarte meine ich auch in einem deiner Kochbücher bei Bollo gehabt zu haben. Kann das sein?
Ich mache dreierlei, Lamm, Schwein, Rind.
Ah ja.
Auch geil. Mhm. Aber nur so das Konzept, ne? Aber um dieses Ragout anzunehmen. Es gibt kein Rezept für ein Ragout. It's, was du machst. Also ich bin auch bei dir. Ich koche auch sehr, sehr unterschiedlich. Ganz traditionell die klassische dreierlei Gemüse, Hackfleisch, Dosen, Tomaten, sonstiges momentan.
Gemüse ist dann Karotte, Sellerie und
Zwiebel oder Lauch. Momentan reduziere ich komplett die Tomate aus meiner Bolognese, wird immer weniger.
Mhm.
Also gerade die Dosentomate, ich habe Tomatenmark für mich neu entdeckt als Bindung.
Aus der Tube?
Ja. Oder aus der Dose.
Gibt es Tomaten auch aus der Dose?
Ich habe jetzt gerade für mich entdeckt, dass mein Türke bessere Dosentomaten hat als diese ganzen Roma-Tomaten, weil die einfach viel zu süß, tomatig, umami sind. Und die bringen einfach eine leichte Frucht her. Also sind nicht so penetrant tomatig, so dass du da auch mal ein bisschen was dazu machen kannst, gerade für vegetarische Bolognese.
Aber hast du danach gesucht zum Beispiel? Also ist dir irgendwann aufgefallen, dass deine Roma-Tomate, Mutti, wer auch immer, zu süß ist und hast dann...
Ja, ich habe Prozesse durchgegangen mit frischen Tomaten, finde ich, hat nicht funktioniert. Also ich habe die dann aber nur kurz gemixt, ne? Und dann irgendwie so, fand ich, war eher wässrig, labbrig. So nach langer Kochzeit ging es dann auch. Dann habe ich angefangen, die Dosentomaten abzuspülen, weil ich dann feststellte, die Tomaten sind ganz gut, aber diese scheiße Suppe, die da in denen die liegen, dieser Tomatensaft, mag ich nicht, ist mir zu dominant im Geschmack. Und so habe ich mich peu à peu irgendwann mal in Italien gewesen, musste da kochen und nebenbei stand da so ein oller Top. So, und da war nichts mit Liebe gekocht und nichts irgendwie so, da war einfach ein bisschen angebraten, ein bisschen Hack dran, so ein bisschen Tomatenmark und vielleicht ein Schuss Wein drin, das war's. Soße kaum vorhanden, wurde beim Nudelkochen nochmal ein bisschen mit in die Pfanne gegossen und da habe ich auch nochmal einen neuen Geschmack für mich entdeckt. Und das ist ja das Schöne an unserer Welt.
Den konservierst du im Sinne von, den merkst du dir?
Ja, weil er erzählt mir eine Geschichte. Immer wieder. Das und ist das, also gutes Essen hat eine Geschichte. Sehr gutes Essen kann auch mal nur Handwerk sein. Und ich finde immer, je höher die Küche, desto mehr geht die Geschichte zurück und die Präzision und das Handwerk geht noch mehr.
Ist, weil es voll
vielleicht hat. Ist das sogar eine Definition davon. Vielleicht sollte man einen Emotionsstern irgendwann mal verleihen. So drauf geschissen auf den Grün und diese Labarababa-Nachhaltigkeit, das meine ich wirklich so, weil die meisten einfach nur in Teilen nachhaltig sind und das ist der klägliche Versuch vom Guide Michelin, sich jünger zu gestalten. So, oh, wir sind jetzt auch hip und cool, bleiben aber in uns eine alte Weise. Was?
Oh.
Ja, ist ja so. Ich habe ja kein Problem damit. Ich versuche ja einen Dialog ich fordere ja zum Dialog auf. Weil das ist einer meiner ersten Botschaften gewesen. Gutes Essen spielt sich nicht nur im Wertungsbereich ab. Also ein Butterbrot, das so ist, ich meine, die gute alte Schubeck-Werbung. Gut für ein scheiß Produkt, aber eben drum.
Ach du
stimmt.
Das ist eigentlich was.
Aber wir erinnern uns daran.
Jeder.
Und vielleicht aber die Kernaussage ist so wahr, den ganzen Tag nur mit feinen Sachen und nach Feierabend jetzt sowas. Eben drum. Weil es heißt einfach so, du brauchst Abwechslung und beides hat eine Bedeutung. Und mich hat immer genervt, dass in der Kulinarik, was der junge Mann ja auch jetzt hat, der hat ja vielleicht nicht mal probiert, vielleicht war es der beste Pizzateig der Welt, der hat deine Kreativität gar nicht gesehen. Wow, Mortadella, Krautsalat und Provolone.
Du warst einfach enttäuscht.
Hä? Geil, das ist die italienische Leberwurstsemmel. Also was da alles schon an Gedankenprozessen. Günstig, für mich nachvollziehbar. Ich brauche kein teures Produkt, ich muss nicht edel. Da in diesem Gericht, in der schnellen Nummer, steckt schon wieder so viel Gutes drin, was manchmal eben auch Erfahrung braucht, um das wieder zu entdecken.
Und vielleicht wäre das auch eine gute Gelegenheit, für sich selber Restaurantkritiker zu sein, in dem Sinne, dass man mal in sich geht. An was erinnere ich mich eigentlich noch, wenn ich irgendwo rausgehe? Also weiß ich noch von den 5 Gängen von letzter Woche, welchen Gang weiß ich noch? Weiß ich überhaupt noch einen Gang? Was weißt du noch von Ferran? Aber du weißt den Zwiebelgang vom Zeig. Aha, interessant. So.
Aber das ist sowieso, ich gehe sehr gerne mit Leuten aus, die eigentlich wenig Ahnung haben vom Essen. Gut, so wenig wie Sebastian ist dann auch für mich aber eine Herausforderung. Weil das ist manchmal Fragen, die halt so, und wie war's? Wie fandst du es jetzt so? Boah. So, das ist selten, weil es nicht schmeckt, sondern weil der Koch sich verloren hat. Mhm. Und das betrifft oft diese Gänge. Nochmal, Cesar Ramirez, 3-4 Gänge, bam, 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 bam. Mhm. Und bei einigen war ich dann so, I don't feel it. Mhm. Aber nicht negativ, ne? Nee. Sondern einfach nur so, I don't feel it. Ich, da ist so meine Erwartung, muss man auch dazu sagen, meine Erwartungshaltung war sehr hoch, weil ich seit 5 Jahren auf den Tisch gewartet habe. Wusstest du, dass Mario Lohninger und Cesar Ramirez zur selben Zeit im selben Restaurant gearbeitet haben und Cesar Ramirez war der Sous-Chef von Mario.
Wirklich? Das ist ja krass.
Das ist schön.
Wow.
Und nein, ich wusste ja immer, also ich habe immer gesagt, Mario ist einer der besten Köche, die ich kenne. Und er war ein Enfant terrible zu der Zeit.
Ja.
Und Cesar Ramirez sagt immer noch, dass Mario ihn dazu inspiriert hat, das zu machen, was er heute tut. Diesen Irrsinn, diesen Wahnsinn, diesen Exzess, diese Produktqualität und Kreativität. Ich saß mit denen zusammen, das war so schön zu sehen, wie Ramirez, wirklich Mario so, danke.
Erinnert mich, cool, können wir cool. Gerne auf Wiedervorlage krass. Für unsere Zuhörerschaft nehmen, als Mario bei uns gewesen sind. Damals hattest du noch die gute Botschaft, haben wir Schnitzel gemacht und er kam in einem silbernen Raumanzug an von D-Squared.
Ja gut, das hat er immer noch, das ist immer noch sein Ding.
Ich will eine Sache noch.
Ich finde, du hast jetzt echt genug geredet.
Das Dessert im Bianc ist mir, seit ich da gewesen bin, nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Es war das beste Dessert, was ich zum Beispiel nie gegessen habe. Es war ein Zitroneneis, eine Art Sorbet mit so großen Kugeln, also mit so, sah aus wie Seifenblasen. Das war wirklich outstanding. Das habe ich auch verstanden. Das hat nach dem geschmeckt, was es sein soll, aber auf eine Art, wie ich es noch nie gegessen habe und sofort gedacht habe, da sind die Sterne für mich in dem Moment völlig gerechtfertigt, weil das war das Beste zum Schluss sozusagen. Top.
Ja, du hast so 100% recht, weil du hast diesen Einschub.
Können wir das einrahmen ganz kurz? Können wir hier so einen Sternstaub drüber machen?
In dem Rahmen, von dem du Ahnung hast, hast du zu 100% recht.
Oh, da machen wir noch einen Rahmen.
Weil du den Einlass gegeben hast, für mich war es in dem Moment gerechtfertigt. Und darum geht's auch.
Ja.
Am Ende des Tages. Stefan.
Ja, bitte.
Wie schreibt man eine Restaurantkritik? Muss man nicht einfach, und du weißt, dass ich da oft kritisch gegenüber bin.
Ich weiß.
Und dass ich das eigentlich auch für verachtenswert halte, überhaupt sowas schriftlich da niederzulegen, weil das sind oft Tagesformen, das versteht, die aber oft so lange Bestand haben. Eine Sache, inzwischen habe ich damit abgeschlossen. Ich weiß nicht, welche, ob das bei uns TripAdvisors oder sonstigen, da gelten sozusagen immer noch die Bewertungen von vor 15 Jahren. In 15 Jahren, wir haben 5 Küchenchefs, wir haben 3 Umbauten, wir haben Krisen durchgemacht, Schließungen etc. Trotzdem sind noch diese Bewertungen mit drin. Spielt für mich überhaupt keine Rolle. Der Guide Michelin spielt für mich eine Rolle, weil er praktisch sagt, du kriegst von uns einen Stern verliehen, wenn du unsere Kriterien erfüllst. Das bedeutet nicht, wenn du die Kriterien nicht erfüllst, dass du ein scheiß Koch bist. Ne? So, das ist ja, wo man so ein bisschen. Aber wie kann man eine Restaurantkritik positiv äußern, trotzdem kritisch sein, aber immer respektvoll? Wie funktioniert das?
Also das maße ich mir an, dass ich das mache und das kann. Und ich glaube auch nur so kann eine Restaurantkritik überhaupt Fortbestand haben. Gibt's, weil du musst dir das mal überlegen. Das ist nämlich genau der springende Punkt. Wenn du zum Beispiel für so ein Magazin arbeitest, was in der Stadt erscheint, wie bei uns in Hamburg, der Genussguide. Die Leute haben das ein Jahr lang da liegen. Da hast du eine Mordsverantwortung. Und genau deshalb, auch darum, habe ich mich auf diesen Posten zurückgezogen, dass ich gesagt habe, ich möchte ab jetzt Restaurantkritik so machen, dass ich versuche, den Abend zu transportieren, dass ich versuche, den Leserinnen zu erzählen, was wird da gekocht und wie. Und es obliegt dann der Leserin und dem Leser zu sagen, ach, das hört sich doch gut an, da können wir mal hingehen. Und ganz praktisch heißt das, dass ich zum Beispiel, ich sehe auch als Koch Fehler oft anders und sehe, oh, hier ist was aus Flüchtigkeit vielleicht passiert. Das muss ich jetzt nicht groß auswalzen in der Kritik, wenn da irgendwas nebenbei ist. Was ich hasse und wo ich sehr streng und direkt werde, ist Lieblosigkeit tatsächlich. Wenn ich merke, auf dem Teller oder im Service ist Lieblosigkeit, das formuliere ich. Ganz klarer Fall. Und
wie,
dann
wie definierst du das?
Ja,
irgendwie eine Schludrigkeit, da hat sich keiner Mühe gegeben. Und
ja, was meinst du damit genau?
Schlecht bis gar nicht angerichtet, irgendwie so ein bisschen draufgeworfen. Die Soße kalt, der Teller kalt, damit geht's schon los. Kalter Teller ist echt ein Killer für jedes Gericht. Der Koch oder die Köchin tun sich damit auch keinen Gefallen. Solche Sachen. Oder die Soße ist schon eingegangen, weil es halt 100 Jahre am Pass stand. Solche Dinge. Das sind Fehler, die formuliere ich auch.
Von welchen Restaurants reden wir? Also ab wo fängt das bei dir an oder jedes Restaurant?
Ja, du musst tatsächlich auch immer deine Restaurantkritik. Natürlich ist ein Unterschied, ob du in 2-Sterner sitzt oder im netten Nachbarschaftsrestaurant. Ja, ja. Dessen musst du dir auch gewahr werden. Da müssen die
Teller nicht heiß sein im Nachbarschaftsrestaurant.
Doch, selbstverständlich. Doch. Ach, gerade da wäre es eigentlich echt schön.
Sind Teller immer warm?
Ich muss überlegen, ob ich überall einen Tellerresho hatte. Im Restaurant Engel zum Beispiel nicht. Da hatte ich keinen Tellerresho. Küche war so klein.
Hatte der ja gar nichts,
gar nichts.
Also, das, wo Tarek Rose ist?
Genau, also da haben wir überhaupt keinen Platz, also für gar nichts Platz, für nichts. So, da ist eigentlich nicht mehr Platz zum Kochen.
Und dann gibt's sozusagen
und da war das Niveau High Level, also wirklich für das, auch Tarek macht da einen guten Job. Für die Umstände dessen, was man da macht, war das schon spektakulär, was wir gemacht haben.
Ja, aber das hätte ich dann auch, glaube ich, gesehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann wäre eben der nicht warme Teller, wäre dann jetzt nicht das, was ich da im Artikel groß auswalze. Ja. Du brauchst ein bisschen Fingerspitzengefühl für die Kritik.
Guter Tipp, wenn du keine warmen Teller hast, pack mehr Soße drauf.
Ist so. Genau. Ja? Freut sich auch der Schwab.
Ja.
Aber du hast so recht. Ich habe letztens auf der Eden Style, gab es ein Königsberger.
Gibt's die noch?
Die ist neu gemacht im Großmarkt. Okay. Tatsächlich wach geküsst, ne? Kann man sagen. War gut? War auch eine Top-Moderation 2 Tage.
Hattest du keine Zeit?
Sehr gut. Der war nicht schlecht. Der kam sehr schnell. Der kam sehr aus dem Herzen. Das macht mir große Sorge.
Dankeschön.
da gab es einen Königsberger Klops.
Ja.
Groß.
Ja.
Der war leider kalt.
Ja.
Aber die Soße und das Kartoffelpüree war sehr warm. Das hat's gerettet.
Okay, cool.
Aber es war schade, weil er war halt von innen und ich habe es dann dem Koch auch gesagt und dem war das, der war sehr dankbar, dass es gesagt wurde, weil es waren, glaube ich, 200 Teller, die da geschickt wurden.
Also nochmal zurück zur Restaurantkritik. So, das sind für mich Banalitäten. Warum glaubst du, dass du neutral sein kannst?
Ich bin nicht neutral. Ich bin wie jeder andere Gast auch, abhängig natürlich schon mal von der eigenen Stimmung, abhängig von der Stimmung, die der Laden mir transportiert. Ich bin da ja nicht freiwillig. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich gehe da hin, weil das mein Job ist. Das muss man sich auch mal überlegen.
Umso schlimmer, dann kommst du ja teilweise schon richtig pissig. Ich meine, hier ist Freitagnachmittag keiner mehr im Büro, weil sie alle im Homeoffice sind. Und du kannst deinen Job ja nicht im Homeoffice machen. Könntest du vielleicht. Und dann hast du schon schlechte Laune.
Nee, habe ich
eigentlich
nicht.
Eigentlich willst du lieber auf Mutti und sagst dir, nee, Schatz, aber ich muss jetzt noch Haber machen.
Ich nehme ja Mutti mit.
Ah ja.
Das ist ja der Deal.
Ja.
Und ich gehe wahnsinnig gern essen. Ich bin neugierig auf alles. Das ist keine Koketterie.
Immer noch.
Etwas, was mir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet bei der Restaurantkritik, ist der Fakt, dass die Leserinnen der Magazine und Zeitschriften ja immer gerne gleich wissen wollen, was macht denn der neue Laden? Und in der Süddeutschen Zeitung hatten wir das zum Beispiel so geregelt, da gab es das Gesetz, wir gehen nicht rein, bevor der nicht 100 Tage geöffnet
hat. Tim sagt immer 6 Monate.
Ja, 3 Monate, 6 Monate.
Ja, aber ich habe mich dran gehalten, ohne Witz.
Ja. Und das kann ich leider nicht immer halten, weil der Druck, das Neue muss halt raus. Ich verstehe das auch, die Leute wollen es auch wissen. Und dabei habe ich aber festgestellt, die kochen am Anfang alle super und die lassen aber dann oft schnell nach im Alltag. Also eigentlich ist diese 100-Tage-Regel super, weil dann kannst du genau sehen, wo sind sie jetzt. Aber wenn ich immer komme, haben die alle noch Vollgas, die haben gerade eröffnet, die sind hochmotiviert, die geben sich super Mühe und dann sage ich zu einem Freund, oh, da musst du hingehen, das ist richtig cool. Und dann kommt er und sagt, Alter, sandige Topinambur, blöder Service, nichts nachgeschenkt, das super teurer.
Kannst du ruhig nachfragen, was eine Topinambur ist?
Ich weiß, was das ist.
Was denn?
Sehr gut.
Das ist eine Soße.
Wow.
Weil? Man kann auch eine Soße draus machen, sagen wir
natürlich.
Mal so.
Natürlich.
Und Schnaps.
Ja, und Schnaps.
Es ist eine Frucht.
So. Und das sind so ein bisschen so die Punkte, die bei der Restaurantkritik auffallen. Und
aber worauf achtest du?
Mittlerweile achte ich, ich habe jahrelang, wie die meisten.
Google mal bitte Bewertung Gourmillot Bullerei. So.
Ja, aber erzähl erst mal weiter.
Ich habe jahrelang natürlich mich vor allen Dingen mit dem Teller beschäftigt. Das war in den letzten 10, 15 Jahren, war der Teller unheimlich wichtig. Das war auch eine Zeit, wo diese ganzen Leute auch Stars geworden sind, so wie Billy Wagner und der Teller, die Versenkung in die Philosophie. Heute glaube ich, das ist sowas von vorbei, denn auch unsere Leserinnen wollen in schwierigen Zeiten einfach nur verdammt nochmal einen schönen Abend haben, gut essen und gut behandelt werden. Und ich fand es ganz erstaunlich, wir hatten, da warst du auch zu Gast, als wir beim Genussguide das neue Heft da in der Redaktion mal angestoßen haben im Foodlab, alle miteinander, da war ja so ein Talk, da warst du auch auf der Bühne und da haben wirklich alle Testerinnen und Tester waren an diesem Abend im Raum und wurden gefragt, was ihnen wichtig ist. Alle sprachen immer erstmal vom Interieur, von der Gastlichkeit. Und Gastlichkeit ist etwas, das kommt wieder. Und darauf freue ich mich sehr. Also die Jahre des coolen Kochs, der da sein Ding durchzieht, sind vorbei. Die Leute wollen jetzt wieder begüschert werden. Und ich finde das gut. Das gehört für mich zur Gastronomie dazu.
Ich weiß noch, ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich mich auch da wieder dagegen positioniert habe. Mhm. Durch diese Einheitsverbreiung wieder in allen Herangehensweisen, wo ich sage, das ist halt eine Mode. Nochmal, Essen und Trinken sind Modeerscheinungen in ganz vielen Bereichen. Und solange es Gastrokritiker und Magazine gibt, die uns natürlich auch helfen bei unserem Schaffen, werden wir aber immer wieder in einer Redundanz sein und die große Ecke wird nie auftauchen. So, ich bin für mich jetzt so Paradebeispiel ein bisschen der Off-Club. Der Off-Club ist eigentlich ein Laden, der nicht zu berechnen war. So, der hat keinen Sinn gemacht auf eine Art und Weise. Und in sich hat er aber sehr Sinn gemacht. Und das war ganz schwer zu greifen. Was macht er eigentlich? Wieso ist er? Und dann, warum brauchen wir das? Warum brauchen wir eine Gemeinschaftlichkeit? Weil ich würde gerne wissen von dir, wenn ich deine Restaurantkritiken kenne, stellst du dich oder lese, stellst du dich mir vor?
Nee.
Also deine Kriterien. Und das finde ich das Gefährliche daran.
Ich als Person oder ja, was?
Weil der Guido Michelin, nochmal, der hat eine Regel. Wenn du drin bist, bist du drin, ja. Wenn du nicht drin bist, ja. Bist du raus. Beim Gourmet als Beispiel, der Deutsche, ja. Ne, ich muss immer den Deutschen sagen,
ja.
Für mich gelebt das Snobismus pur. Also für mich.
Gourmet, ne?
Ja, ja. Ja, der Deutsche. Ja. Und der Österreicher ja. Scheint ein bisschen eine andere Variante zu haben und ein bisschen mehr da reinzugehen. Da habe ich genug Leute kennengelernt und inzwischen muss ich das in der Vergangenheit sagen, weil die ganz neuen kenne ich nicht mehr ganz so genau. Aber Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wurde irgendwann mal eine Kritik über mich oder über die Bullerei geschrieben, mhm. Die ich aus mehreren Gründen sehr verletzend empfand.
Ich empfinde sie nicht.
Nö, das ist gut. Dann habe ich sie wohl anwaltlich wegklagen lassen. Nein, habe ich nicht. die ich aus zwei, drei Gründen verletzend fand. Das eine war, es war eine Kopie einer Rezension, die sie vor 3 Jahren geschrieben haben schon.
Krass.
Ja, okay. Das war der gleiche Wortlaut, das gleiche Essen. So, wo ich sage, Kinder, jetzt, ja, vielleicht nehme ich mir an, 3 Jahre später dasselbe nochmal um. Warum schreibt der Gourmet über jemanden? Und hat Steffen mal was ganz Wahres gesagt. Es ist uninteressant, ob du einen Verriss über einen Namenlosen oder ein was Wohlschätzendes im breiten Markt hast,
naja,
nicht in dem wissenden Markt. Und der Gourmet lebt auch über Verkäufe. Und wenn du bestimmte Köche, es kann ja nicht sein, Christian Rach ging immer, aber der ist auch Philosoph, Poletto, Hänsler, Melzer, alles 3 Zerrisse. Zu dem Zeitpunkt gewesen. Warum? Weil das sind die 3 Köche, die zu dem Zeitpunkt in Hamburg die namhaftesten waren, im Mainstream, nicht in der wirklichen kulinarischen Welt. Und damit vertickerst du. Da hat Steffen ein bisschen recht mit. Also, und da meine ich eben damit, und ich verstehe bis heute nicht, nach welchen Kriterien. Zweiter Punkt, den sie gesagt haben, dass ich meine Speisekarte nicht verändert hätte. Also unkreativ sei. Wo ich sage, ich will nicht kreativ sein. Ich trete hier an, um Standard zu entwickeln. Um wieder Tradition zu retten, um Dinge zu machen. Ich möchte gar nicht kreativ. Ich möchte kein Yuzu in meinem Eintopf haben, in meiner Linse. Das interessiert mich nicht.
Dabei bist du mega kreativ, beziehungsweise dein Team. Ich erinnere mich, letzten Sommer habe ich bei dir japanisch-griechisch gegessen. Und das fand ich spitze.
Die Idee ist halt
aber so. Das war diese Pommes, ne, mit dem Tzatziki.
Ja, aber das
habe sogar ich verstanden.
Auch da wieder halt immer den Gegentrend. So alle fingen an mit Umami und Japan. Und ich liebe das. Aber trotzdem bin ich genervt davon. Welche Küchen kriegen wir gar nicht zusammen? Und dann war dann Gyros und Japanisch. Da haben sie alle gesagt, das passt überhaupt nicht. Gesagt, das machen wir. Was denn draus gemacht worden ist, das haben meine Leute gemacht.
Das war fein. Ich mochte das gerne.
Aber das ist halt Boundaries brechen, etc. Nee, aber ich meinte nochmal, um darauf zurückzukommen. Warum stellst du dich nicht vor, damit ich weiß, nach welchen Kriterien du beurteilst.
Also da müssen wir jetzt wirklich mal ganz stark unterscheiden zwischen dem Gourmet und Stefan Paul. Der Gourmet ist eine Institution und der sollte sich und seine Tester unbedingt vorstellen, zumindest seine Kategorien oder wie das Ganze Moment, passiert.
Und vor allen Dingen, wer da alles testet. Ne? An welchem Punkt vorstellen?
Naja, du kannst ja das Buch aufklappen und da steht, wie wir testen oder
okay,
so.
Okay, aber nicht, weißt wenn du? Er ins Restaurant reingeht.
Also ich sag mal so, wenn der Theaterkritiker der New York Times hat ab einem gewissen Punkt einmal New York Times Absender, als auch eine gewisse Grundhaltung. Siebeck hatte irgendwann eine Grundhaltung. Feinschmecker.
Ach so.
Dollhase, für den Kenner ja, für die Außenwelt kaum wahrnehmbar. Entweder man weiß es oder man weiß es halt. Also wenn du in dem Metier unterwegs bist, ja. Ich weiß nicht, nochmal dieses Restaurantkritiken-Thema ist so ein komplexes, weil ich finde, ich habe mir überlegt, ob ich Tester werde beim Genussmichel.
Du wärst auf jeden Fall über jeden Verdacht erhaben. Alle würden sich freuen,
nee, und da nee, sitzt der nee, Tim. Nee, ja, eh nicht. Genau. So. Und genau. Das ist das Wesentliche. Das ist
ja nicht mehr subjektiv dann.
Ich bin ja, ich kann das, aber ich laufe Gefahr, dass man mir das als Berechnung auslegt, wenn ich kritisch wäre.
Nee, ich meine, dass der Teller aus der Küche doch schon mit einem totalen Vorurteil dir serviert wird, nämlich mit besonders
ja,
viel
da
Mühe.
Da mache ich Penis, Nase, Schnauze und Brille.
Ja, sicher.
Sondern schon erkennt man mich
das nicht ist
mehr.
Auch ein großes, das ist ein großer Fehler. Die Leute denken immer, wenn ein Kritiker mal erkannt ist, dass die Küche jetzt noch was reißen kann, das ist alles vorbereitet. Die können ein bisschen netter zu dir sein, die können dir noch einen dritten Uso hinstellen, aber so richtig können die das Ruder
das
nicht mehr
du
rumreißen.
Doch nicht. Du kannst doch, also wenn ich doch in der Küche weiß, da sitzt jetzt ein Tester, dann Dann muss ich doch, dann kann ich ja nochmal neu anrichten.
Ja, aber du wirst nicht
für
besonders...
Für das, was es eventuell auf der Long Distance sein wird, nämlich eine sehr gute Kritik, um den Laden vollzumachen, meinst du nicht?
Ich bin unsicher, weil sie können nur mit dem arbeiten, was da ist.
Gibt es eine Kritik, die du bereust?
Nee, tatsächlich nicht.
Wirklich nicht?
Nee. Ich habe...
Nicht mal nach reiflicher Überlegung.
Ich habe immer... Oh, das sieht aber sehr gut aus.
Oh, wir kriegen gerade was zu essen.
Katsu Sando.
Julia kann uns bestimmt erzählen, was es hier gibt.
Genau, Katsu Sando. Das hat Stefan schon direkt richtig erkannt. Das ist Schweinefleisch, ein Schweinefleisch-Sandwich.
Ja, so vom Fach.
Fantastisch.
Aus Japan, weil du Japan-Fan bist oder
ich
weil
liebe
du japanische
Japan,
Angst vor Spinnen hast?
Ich koche ganz viel Japanisch und Bücher zur japanischen Küche geschrieben.
Tim hat Jetlag-Hunger.
Ich höre doch zu.
Nein, aber du hast
die Chance, während wir reden.
Dankeschön. Ja,
vielen Dank.
Also Kritik,
ich will
die
jetzt
du
aber endlich nochmal fertig sprechen.
Bitte.
Kennen denn die Menschen mich und kennen die meine Kriterien? Ich behaupte mal ja. Also weil ich
du
bin...
Du arrogante Wurst.
Nee, ich bin nicht... Nein. Ich verstehe, warum
Wurst,
man das falsch
Wurst,
verstehen
Wurst,
könnte, aber es ist tatsächlich so, ich bin immer nur einen Mausklick entfernt. Man kann mich sogar anschreiben, man könnte sogar sagen, das hast du jetzt aber wirklich blöd geschrieben. Und da ist wirklich meine Sorgfaltspflicht, die bewahrt mich davor, irgendwie so eine Scheiße zu bauen, beziehungsweise auch eine Kritik zu bereuen. Also ich habe keine Kritiken zu bereuen.
Was ist der größte Verriss, den du geschrieben hast?
Ja, hast du ein Restaurant geschlossen? Mit deinen Worten.
Quatsch. Nee.
Nur den Todesstoß.
Aber ich habe mal tatsächlich, jetzt muss ich es doch erzählen. Mhm. Ich hatte mal einen nicht so schönen Abend im Bianc.
Mhm.
Und an dieser Kritik habe ich tagelang geschrieben. Mhm. Tagelang.
Mhm.
Weil ich irgendwie versuchen wollte, dass...
Könnte ich die irgendwo nachlesen gerade?
Ich glaube nicht, weil das Heft gibt es nicht mehr. Und
also war doch von großer Relevanz.
Ja, das war auch lang und ich habe mich schwer getan. Und habe das trotzdem, glaube ich, ganz ordentlich über die Bühne bekommen, ohne Schaden anzurichten und aber um doch deutlich zu sein. Denn das war der Witz. Dann kamen Leute auf mich zu, die mich kennen. Und die haben gesagt, wow. Die haben zwischen den Zeilen gespürt, aha. Da hat der Herr Paul aber nicht so einen schönen Abend gehabt.
Gibt es einen Foodfluencer, Restauranttester etc., dem du Vertrauen schenkst, dass seine Worte ein gewisses Fundament haben?
Nein, ich gucke mir das aber alles mit Interesse an.
Ich kenne einen.
Ja.
Und das auch mit leichten Einschränkungen, aber grundsätzlich finde ich das ganz gut, wie er das macht. Julien Walter mit Trois Étoiles.
Ja.
Bis zu dem Zeitpunkt...
Gast der erster Folge.
Also ich lese das gerne, wenn er das Essen umschreibt, weil ich verstehe, worauf er aus ist. Ich finde, er beschreibt es auch gut. Bis zu dem Moment, wo er wertet und eine bessere Idee hat. So, da denke ich immer, vorsichtig.
Weil er die nicht haben darf oder weil die nicht vom Fach ist?
Nee, genau. Das ist so, du kannst für dich denken, dass Orange im Bild schöner ist. Ja. Aber wenn der Maler kein Orange benutzt hat, dann
also
ist, hat
sind
er auch
wir
Orange
wieder bei dem, ich finde, ist okay, aber nicht, es müsste so sein, damit das alles...
Nee,
so
auch generell, einfach zu sagen, würde besser passen.
Mhm.
Man sagt, ja, kannst du alles sagen, aber mach das nicht. Mach das nicht. Hör auf damit.
Meinst du, hat ihm noch nie jemand gesagt?
Doch, haben wir hier im Podcast, haben wir drüber
und
gestritten.
Und der macht's...
Dann macht er auch weniger, aber er war wirklich, bin geschadet. Und dann wurde eine Zeit lang, hat er sich gut gefühlt, weil er viel Applaus bekommen hat. Oh, ich muss auch mal hier ein bisschen was, ne? Und dann, um noch mehr Kenntnis darzustellen, hat er eben angefangen, ein bisschen den Köchen auch mal zu sagen. Und er geht halt in jedem 3-Sterne-Laden. Und das finde ich dann schon, muss man vorsichtig sein. Du kannst
ja, das
sagen, hab ich vermisst, hätte mir pläsiert oder vielleicht eine Nuance. Aber wie der Koch es zu kochen hat, damit muss man ein bisschen, also, bisschen beiflach.
Aber mal eine doofe Frage, wie immer. Kann
ich verstehe
denn ein
diesen Mehr-Stern, Zusatz bei dir nicht.
Kann ein Mehrsterner überhaupt schlecht performen? Also
ja.
Der hat doch 2 Sterne, dann ist es doch nur ein schlechten Tag.
Nein. Also da mag es gewesen sein. Was war da los? Erzähl mal.
Genau, was da wollte ich hinaus?
Der Abend hat nicht gestimmt. Alles ging ewig. Und ich habe später erst gelernt, dass das immer so ist. Also wir sind da um 1:30 todeserschöpft rausgewackelt, wo ich so dachte, das geht nicht.
Und da hat dir Matteo noch nicht das Buch präsentiert.
Genau. Und dann, ja, und dann war, einige Gerichte waren exzellent. Anderes waren so Fingerübungen, die aber überhaupt kein Gefühl vermittelt haben. Und darauf legt er eigentlich großen Wert. Und das war so ein bisschen das, was mir da aufgestoßen ist. Und ich hatte in diesem ganzen riesigen Menü über 6-7 Stunden hatte ich 3 Teller, die mich begeistert haben. Und die habe ich dann natürlich auch nach vorne geholt in der Kritik und habe gesagt, hier ist es super. Das funktioniert wahnsinnig gut. Das, das und das. Hier sehe ich auch die Bewertungen und so. Dieses ganze Drumherum hat mich fertig gemacht. Dass das Anfassen, diese Choreografie am Anfang, wo das arme Service-Mädchen musste da auch noch mit den Armen mitrudern, das hat mich doch stark gefordert. Und wie wir den ganzen Abend versucht haben, nicht aufzufallen, damit wir nicht zum Foto in die Küche gebeten werden. Solche Geschichten, so, und da war ich ein bisschen unkommod. Hm.
Klingt aber auch für mich, dass du ein bisschen Scheißtag hattest.
Das, also und das
wegen einer Sache, hinten raus gehe ich mit, vorne rein gehe ich nicht mit.
Wie, was jetzt?
Hinten raus ist sehr lange manchmal.
Ach so.
So, deshalb bei Matteo sage ich auch, bitte komm, ich schicken. Na, komm doch mal dazu, dass ich dann kein Dessert mehr nehme, sondern ich gehe jetzt. Also, aber positiv, ne? So, weil ich bin. Aber mich erinnert das ein bisschen an den Moment, den ich mal Alchemisten hatte.
Wo Alchemist ist mit dem einen Tisch, der so.
Nee, Alchemist ist ein Restaurant in Kopenhagen. Wie würdest du das umschreiben? Ist vielleicht die Restaurant-Erfahrung Nummer 1 derzeitig weltweit. Mhm. Hoch inszeniert.
Achso, okay, mit diesem Hühnchen im Käfig und
genau,
so.
Genau, genau. Alles mit Aussage, Hirn aus dem Schädel etc. Also all das, ne? Also schon arg nicht grenzwertig, aber grenzgängerisch. Ich weiß noch, ich hatte eigentlich Nordic erwartet. Bin zwischen Lockdown 1 und 2 dann, dachte so, okay, das ist sowas wie Noma in der Richtung und hatte mich vorher damit nicht genug auseinandergesetzt. Komm da an, werden in dieses Gespräch verwickelt mit dem essbaren Ticket und diesem, wonach schmeckt es, New York Apple, bla bla, komm an das andere Ding rein, sehe nur die ganzen Gerätschaften, diesen unfassbaren Raum, in den man reinkommt, der einfach, bin im ersten Moment erschlagen, wir setzen uns hin, das erste Gericht, was ich kriege, war so ein poröser weißer Brickstein. Oh, ich war eigentlich nur auf Fressen und Saufen aus und musste jetzt auf einmal nachdenken. War richtig bockig. Mhm. Richtig bockig, so innerlich, ne? Und dachte, jetzt war es aber der erste Abend seit langer Zeit nach Lockdown wieder, den ich gemeinsam genießen durfte. Und da habe ich gesagt, pass auf, das spielt gerade keine Rolle. Der Mensch, mit dem du hier gerade bist, der spielt eine Rolle. Hab den Fokus vom Essen genommen, hab die Erwartungshaltung, ich sage erstmal runtergesetzt oder meine Erwartungshaltung, die inhaltlich falsch waren. Und muss dann geschehen, dass ich eines der besten Essen meines Lebens hatte. So, weil ich das sehr nachgedacht empfunden habe. Und trotzdem sexy. So,
toll.
So, das, weil ich war Mugaritz, schwierig, war mit Ziegenmilch aus einer Silikonbrust zu trinken. So, temperaturmäßig, weil das ist so der Kreislauf des Lebens. Oder auch irgendjemand eine Gesichtshaut abzuziehen, wegen des Begriffes so Gelatine, ne? Also,
ja, ja.
So bestimmte Dinge. Wo auch mit Nicht-Ästhetiken, aber, und das war ein ganz toller Abend, war ein ganz großartiger Abend. Deshalb, den Anfang musst du gestatten, das Ende nicht.
Also zulassen.
Ja. Ja, die Performance. Also, weil dann, dass wenn ich das Gezappel von Matteo stört, hey, das ist Matteo. Es gab Leute, die haben sich schon über meinen Jeans, meinen Hosengeschmack im Restaurant aufgeregt.
Aber das ist ja interessant. Also, das bedeutet,
du weißt ja, was hat das damit zu tun? Aber dann merkst du halt die Grundtonalität.
Also ist es was orchestral, also was Orchestermäßiges, alles gehört dazu, das Ambiente, der Koch, das Menü sowieso und die Art und Weise, wie es...
Wenn ich weiß, was er kritisiert, wenn ich weiß, er ist ein Wirtshaus-Heini, oder wenn ich weiß, er steht drauf, schnelles Essen, schnell geschickt, ne, bestimmte Weine etc., dann ist das total legitim, genauso zu beschreiben, weil ich, alles klar. Weil jetzt habe ich ein Verhältnis dazu. Was meint er mit zu viel? Ich kenne ihn. Jetzt kann ich aber selber immer noch, entweder glaube ich blind, es gibt ja Leute, die sagen, ja, was Stefan Paul sagt, stimmt, was bei Essen und Trinken wirklich gefährlich ist, weil das sehen wir immer in der FAZ, bei Dollhase, da sind viele, ich sag mal, Geschmacksamputierte, die da irgendwelchen Schwachköpfen Applaus zollen für Sätze, die sie gar nicht begreifen und die sie auch niemals erleben werden und dann sinnbefreit nachplappern, um zu zeigen, dass sie FAZ lesen. Ja, oh, ich bin schlau, ich habe das ein bisschen, hast du schon die neue Ausstellung von gesehen? Ich glaube ja, also früher hatte er eine andere Schaffensphase, die Rosa-Phase fand ich viel dabei tiefer, waren denn hier auf einer einzigen Ausstellung von so einem Künstler und so funktioniert leider Gastronomie auch. Also wenn ich jetzt aber weiß, wie er, wer was geschrieben hat, mit welcher Person, mit welcher, dann finde ich auch einen Verriss in Ordnung.
Aber findet ihr nicht, dass der Tester auch akzeptieren muss, dass ein Restaurant eine gewisse Art der Darbietung hat?
Und absolut.
Dann ist die halt so und dann wäre es eigentlich total blöd, die Art der Darbietung an der Art des Dargebotenen zu bewerten.
Ja, absolut. Und deswegen bin ich auch mal natürlich meiner Testerpflicht nachgekommen und habe diese Darbietung auch beschrieben. Da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs sagte. Ich will, dass die Menschen verstehen, was sie da erwartet. Mhm. Und darum habe ich natürlich die Begrüßung auch deutlich geschrieben. Ich habe auch die vielen Stunden geschrieben, die wir da saßen und dann kam immer der Wein und bis das Essen kam, war aber der Wein schon wieder weg und solche Geschichten. Also
nach den Kriterien, ne? Hm. Was sind deine Top 5 Plätze in Hamburg gerade? Bullerei sagen wir jetzt mal nicht, das weiß ich.
Nee, so richtig, das ist ja,
so richtig toll.
Also meine Top 5 Plätze zurzeit in Hamburg sind auf jeden Fall.
Du, dann sagst dann, Fall, Tim, du sagst dann bitte auch.
Ja, ich habe keine. Ja,
sind doch. Forever das Nil. Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist immer, immer gut. 30 Jahre diese Qualität. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Und auch diesen Abend, den du da erleben kannst. Ich finde Jing Jing ziemlich cool. Mag ich sehr gerne. Ich gehe sehr gerne in den erdbeerfressenden Drachen.
Ganz schön saftig, das Schwein.
Das ist fantastisch. Fällt jetzt haben wir auch den Leuten was vorgeschmatzt und gar nicht gesagt, wie sensationell dieser Cazzusando ist.
Das vierte, fünfte fehlt noch?
Hm?
Vierter, fünfter?
Ja, ich muss jetzt überlegen und ich muss auch sehr, sehr vorsichtig sein, weil eigentlich sollte man das auch lassen, als Restaurantkritiker irgendwelche besten Listen zu machen. Was denn?
Nee, piepen wir alles weg.
Ja, alles klar. Ich zurzeit wahnsinnig gerne hingehe, habe ich irgendwie neu für mich entdeckt, das ist das Pomanti hier um die Ecke der Italiener.
Wie?
Pomanti hier um die Ecke der Italiener. Die hießen Borsalino früher.
Ah ja.
Haben sich jetzt umbenannt, sie sind auf die Idee gekommen, Moment mal, wir haben ja einen Familienname. Warum steht der nicht da oben? Und so sind wir überhaupt dann
hier auf die von da oben her. Das ist gut.
Super nice. Super nice.
Wirklich?
Ja, tolle italienische Küche. Ist das bei dem Goldfischglas gegenüber?
Ja.
Nein,
hier.
Das ist hier.
Das da?
Lagerstraße.
Ja, ja. Ach Quatsch.
Sternstraße.
Ja, Sternstraße.
Sternstraße an der Ecke. War immer so ein schmieriger kleiner El Capone-Hut drauf, so eine komische Licht.
Ja, ja.
Genau.
Ja,
der wäre ich im lieben Tag nicht
reingegangen. Wir haben Peroni-Bier jetzt seit
Neuestem. Und die sind so toll.
Was machen die denn da?
Italienisch, Pasta. Die haben immer so ein bisschen einen Anspruch, auch ein bisschen was Nettes zu machen. Jetzt hatte er gerade entwickelt ein neues Crostini mit warmen Aubergine, warmen Schleifen von der Zucchini.
Warum sagst du Aubergine?
Habe ich nicht Aubergine.
Achso, ich habe Aubergine. Ja. Hätte sagen können.
Auberginen, warme Auberginen, so Zucchini-Schleifen, ganz kurz durch die Pfanne gezogen, gutes Olivenöl drauf und dann schön Pecorino Romano Dop. Also ein Genuss. Die machen immer, geben sich wahnsinnig viel Mühe und sind echt gut.
Okay, und der fünfte?
Ja, jetzt müssen wir leider ein bisschen ins Fine Dining gehen, denke ich mal.
Warum leider? Christoph Rüffer kommt jetzt auf sicher.
Ja, der Christoph Rüffer käme auf jeden Fall, aber es kommt natürlich auch. Jetzt wird es hart. Das ist 100, 200, finde ich.
Tim, lässt du es zu, mal deine 5 Tipps? Du musst ja nicht sagen, die besten Tipps. Deine aktuellen Tipps in Hamburg, 5.
Wir haben neulich über was nachgedacht. Dass mir die Gleichschaltung der Speisekarten wahnsinnig auf den Sack geht. Mhm. Immer ähnlicher. Deshalb freue ich mich über deine Begeisterung, die du so aufrecht hältst. Und weil einfach, wenn du oft essen gehst, sehr schnell mit Wiederholung konfrontiert wirst, auch in Aromen, in Geschmäckern. Und das ist immer so, okay, das ist auch ein schönes Weiß oder ein schönes Rot oder ein schönes Schwarz. Das ist alles toll. Aber es ist manchmal so, vermisse ich die Persönlichkeiten hinter bestimmten Dingen. Und Ich sag gerade, ich wurde gerade angefragt für irgendein internationales Magazin, meine Stadttipps zu geben von Hamburg. Und da sind Hochkaräter mit im Game.
Deshalb, oh, ich habe Spatu vergessen.
Fühle ich mich so erstmal von meinem VIP-Status in deren Wahrnehmung sehr gebauchpinselt, ist global. Ich sag mal so, die kleine Pause.
Ach. Zwischen St. Pauli und Schanze.
Ja, die kleine Pause. Mhm. Das ist gerade so mein Laden.
Neben der Otzenstraße. Was für eine herrliche Straße.
Und das ist ein Imbiss.
Gute Pommes machen die.
Die machen gute Pommes. Sehr gute Pommes. Die machen überraschend gute Bratkartoffeln. Also nicht, aber überraschend gut. Die haben eine 28-teilige Burgerkarte. Da gibt es einen Gyros-Burger.
Was für ein Burger?
Ein Gyros-Burger.
Ich habe Virus verstanden.
Die Remoulade ist sehr geil. So, die ist wirklich spektakulär gut.
Kann man ja nachlesen auf remoulade.de.
Ja, also nochmal, da gehe ich nicht wegen des Hochgenusses hin, sondern gehe ich wirklich so einfach so, oh, das gibt mir mal so einen Grad der Normalität.
Wir sind
also,
ja immerhin, weil wir gesoffen nicht, haben.
Ja, richtig,
also die haben super Spezi.
Ja, aber nicht aus Standard, weil man gesoffen hat, sondern weil die einfach dann diese Bedürfnisse als einer der wenigen Läden in Hamburg anbieten, wenn du einfach nur mal, Achtung, voller Wertschätzung gerade gesagt, Scheiße fressen willst. Weißt du, was ich meine? Also wenn du wirklich mal Bratkartoffeln und Schnitzeln, kein, wo du auch nicht über hier, das ist halt ein Grillplattenschnitzel oder Fritteusenschnitzel.
Und die gibt's auch schon lange, die kleine Pause.
Ja, und ich mag den Laden und es ist einfach mal gegen diese ganze Food-Influencer-Lumpe, die bei Instagram da, wo, wie gesagt, die Mädels an der Pizza lecken und dann sagen, ist aber richtig lecker. Ich bin da, muss ich meinen eigenen Zynismus ein bisschen, wie sagt man,
In Zaum halten.
Das entspannt mich total grad.
Okay, haben wir eins.
Mehr möchte ich nicht sagen.
Ach komm, Tim. Die Leute wollen doch, dass du das sagst. Ich hätte es auch gern gehört.
Nee.
Hast du jetzt Schiss, dass die Leute dich da dann auf die Lauer legen und warten, bis du kommst?
Nein, weil ab jetzt würde ich Leute vergessen. Und,
aber die Situation haben wir ihnen auch gebracht.
Ja, aber ich finde nicht, dass sein Wort so viel Gewicht hat wie meins.
Na gut, da kann ich leider nichts entgegensetzen. Dafür ist Tim zu sehr Podcast-Partner.
Nein, ich will nur einmal sagen, so wir sagen immer die ganzen Kultplätze, oh Mensch, da ist so viel, wenn wir reisen gehen, dann erzählen wir immer von den tollen Sachen. Und dann gucke ich mir, und das ist halt mitten in der Schanze, und dann gucke ich mir die ganzen Hipsterbuden, kaltgerösteten, Cold Press Coffee, Sauerteig, Bums, Pizzerien, Spezialitäten, Restaurants mit der Möhre bei Vollmond gepflanzt an. Und dann sehe ich diesen zauberhaften Imbiss und dann gucke ich mir die Gäste da an, das sind nur normale Leute. Und dann denke ich immer so, Mensch, ihr mit eigentlich eurem großen Interesse, Kulinarik und die Stadt zu bewahren, macht sehr viel falsch.
Ja?
Finde ich schon.
Aber was, dass diese bestimmten Etablissements dem
dass
nicht
zu viel davor in meinen Augen ein bisschen auf Oberflächlichkeit reagieren, statt auch an der einen oder anderen Stelle mal Dinge so nehmen, wie sie sind und für gut behalten. Die Bahnhofskneipe.
Ich finde zum Beispiel, wäre eine sehr gute
Also ich könnte jetzt noch, in diesem Duktus könnte ich jetzt noch früher Erikas Eck anbieten, ne, in derselben Welt irgendwie, was für mich ein Kultur, also vielleicht hat Essen für mich mehr Kultur. Selbst Läden, die du genannt hast, gegen die ich vielleicht persönlich eine Abneigung habe, finde ich, haben eine gewisse Relevanz. Neil gehört definitiv nicht dazu, bin ich auch ein Fan von. Dann gibt's vielleicht die Veddeler Fischstuben, so nochmal als Nennung, ein bisschen die Oberhafenkantine. So jetzt in Eppendorf, Winterhude, kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, aber da bin ich mir, ich glaube, die Glocke.
Isestraße.
Ja, ich finde es sehr schade, dass dieses Wirtshaus gerade zumacht. Im Mittelweg, Rotenbaumchaussee, da Ente Rotkohlklöße. Sehr deutsch.
Ach so, das hat aber wieder neu aufgemacht.
Hat wieder aufgemacht?
Ja, das hat wieder das auf der Ecke, ne?
Ja.
Gegenüber von der Commerzbank. Wie heißt es gleich? Manns. Hm? Ja.
Sehr also so, deshalb wäre sehr meine gut. Liste eher so momentan in Dingen Läden, wo ich mir wünsche, dass sie noch bleiben, obwohl sie es vielleicht so vom Angebot her sehr schwer hätten.
Das ist eine ganz interessante Sache. Ich war jetzt gerade am Wochenende auf einem Talk im Rahmen des Open Mouse Festivals und das
war das schon?
Mhm.
Oh Gott, das geht immer schnell wieder vorbei.
Ja, gut. Ja, war auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Und
man muss lernen, ne?
Ja, genau. Ja. Und ich finde halt die Talks spannend. Ich habe selber zwei Runden moderiert und war dann aber zu Gast, also nur als Zuhörer, bei einer über Hamburger Gastronomie.
Mhm.
Und da saß dann Otemba auf der Bühne und ja. Otemba, unser Tourismusminister, und
Patrick Rüther war da.
Wer?
Patrick Rüther.
Ja.
Ach.
War ein Spaß. Zweimal mehr schneiden wir natürlich. War ein Spaß. Nur Patrick, schau da heute.
Weißt du, ich finde das so nett.
Das ist so geil.
Hat er jetzt nicht verstanden?
Hm? Das ist so geil, wenn du so Insider-Dinger machst.
Und was für, ja. Also da saßen jedenfalls eine Menge Menschen. Die Wirtin vom Krug zum Beispiel war da. Dann war der Veranstalter des Reeperbahn-Festivals da. Und all diese Menschen haben sich den Kopf darüber zerbrochen, wie man denn Gastronomie in Hamburg beschreiben und so auf den Table bringen könnte. Und da wurde natürlich all das verhandelt, was die ganze Zeit verhandelt wird. Nachwuchssorgen, alles teurer und so. Mhm. Das war ja aber gar nicht der springende Punkt. Das war auch nicht die Frage. Sondern die Frage war, und das ist mir aber erst...
Gut, dass ihr drüber gesprochen habt.
Nee, ich habe ja nur zugehört. Ach so. Die Frage war, und das ist mir erst beim Zuhören gekommen...
Ja.
Da fielen Namen von Städten. Kopenhagen, Lima, London. Und ich dachte, ja, Leute, bei jeder dieser Nennung geht in meinem Kopf sofort so ein Film los und der Film ist gut. Und welchen Film hat denn Hamburg? Was ist denn unsere gastronomische DNA? Wie könnten wir denn Hamburg erzählen, dass es so eine starke Anziehung hat wie eben Kopenhagen oder Bilbao? Das finde ich interessant und es ist doch bestimmt auch eine Aufgabe, in den nächsten Jahren mal so ein bisschen danach zu schauen, was ist eigentlich unsere Geschichte. Lustigerweise fielst gleich du mir als erstes ein in meinem Kopf. Du hast vor Jahren mal was sehr Schönes gesagt, was immer noch Bestand hat. Und zwar hast du gesagt...
Man redet mit mir, das sehen die Zuhörer gerade nicht.
Und zwar hast du gesagt, wir haben in Hamburg das Glück, viele Läden der zweiten Reihe zu haben.
Ich genau jetzt auch gerade wieder gesagt.
Genau. Und das ist mir hängen geblieben. Und das ist tatsächlich unser großes Glück. Und das wäre so ein erster Angang, um ein kulinarisches Hamburg zu erzählen, wäre, ja, wir haben Leute, die scheren sich ein Kehricht um die Bewertungen und machen einfach in ihren Nachbarschaftsläden eine geile, tolle Küche, einen super schönen Service, zugänglich. Man freut sich, dahin zu gehen und da sein Geld zu lassen. So, aber wie ging es denn weiter, diese Erzählung von Hamburg?
Na, wir waren neulich auf einer Buchpräsentation, war ich für 5 Minuten von Denise Wächter. Die hat ein Kochbuch über Vilnius und mit ihren Heimatrezepten sozusagen ein bisschen modernisiert. Also man könnte fast sagen, so ein bisschen Jamie Oliver von Vilnius. Na, also auch in der Art und Weise, der Präsentator wird schön fotografiert. Wirklich sexy, muss man mal sagen. Hat mir gut gefallen, das Buch. Und da war eine Tourismusbeauftragte von Vilnius. Und dann gab es einen Trailer, hast du den gesehen, warst du da?
Ja, ich saß da auch und die wussten überhaupt nicht, wer du bist, das war so schön anzugucken. Kommt der Mann mit der Bomberjacke rein?
Warum zeigt er den Finger? Tim hat dann ja erstmal gefragt, wer ist denn die Frau da vorne?
Ja, ja. Ja, aber da lief doch dieser Tourismus-Spot von Vilnius. Ja, ja. Den habe ich geliebt.
Ja, der war gut.
Hab ich geliebt und habe gedacht, genau das ist es. Und genau das
täte Hamburg. Das ist so ein DNA-Ding, was du gerade sagst.
Ja, aber genau das täte Hamburg auch endlich mal gut. Ein bisschen Humor.
Ein bisschen Humor.
Ein bisschen mal wie
so. Aber an welcher Stelle?
Ja, dass wir halt nicht das Berlin sind. So, ach, wir sind, einfach mal die Leute, die wir hier haben, die nehmen sich, die so ein bisschen für Furore sagen können, nehmen sich alle einen Ticken zu ernst.
Mhm. Ja, ich verstehe.
Also egal in welcher.
Weil sie Berlin sein wollen.
Weil sie glauben, ja.
Im Idealfall.
Ja, also es gibt hier so ein, also da habe ich das Kotzen gekriegt. Es gibt auch im Internet so diese jetzt hier, deine Lieblingsrestaurants, deine Lieblingsbars, Lieblingsbar. Du kannst sofort sehen bei den Leuten, okay, das sind alles nur ihre Freunde, die sie empfehlen. Und dann kam so jetzt deine Lieblingspizza in Hamburg. Ah, da muss ich leider Berlin sagen.
Oh Gott.
Und ich so, halt dein Maul. So, und dann wirklich, halt einfach dein Dreck, also wirklich so, das war ein Koch, ne? Also auch von einem Restaurant.
Muss ich leider Berlin sagen, ist aber auch dann, echt schwierig.
Und dann sagt der andere irgendwie so, ja, da muss ich mich meinem Kollegen leider anschließen, da in Berlin habe ich da mal. Und ich sag, halt doch dann richtig, dummes.
Weißt du, was
Maul.
So witzig ist?
Was? Du kennst ihn?
Nee, aber die Jungs haben mich gerade vorgestern gefragt, ob ich dich nicht fragen kann, ob du damit mitmachst bei dem Format.
Auf gar keinen Fall.
Na gut.
Weil ich eine Frechheit finde. Also wirklich,
Sie machen ja das Format, sie geben ja nicht die Antworten.
Hä?
Sie geben ja nicht die Antworten, sie interviewen ja welche.
Ah, okay.
Ne? Also okay. Die Jungs, die Kamera halten.
Ja, aber das ist ja halt so. Wie kann man in einer, also wie unhöflich, bist du eigentlich also jedem einzelnen Koch und dann kam noch so, na, die Mümerquelle ist ganz okay. Und ich sag, du Pisser.
Achso, du meinst, okay, du bist gerade, okay, total nachvollziehbar.
Das ist das Problem von Hamburg. So, es wäre gerne oder erscheint ja, die Kreativen. Ich meine, ganz ehrlich, Stefan, als wir angefangen haben, so sogar, da gab es Cox.
Ja.
Holger.
Ja.
Metzger. Handwerker. Ja. Geiler Koch.
Sekunde, Cox ist Sankt Georg. Lange Reihe.
Da gab es das Nil, da gab es das Jena-Paradies. Da fingen wir an, gerade unsere Lorbeeren hier zu verdienen. Mhm. Wir hatten später das Filet of Soul. Wir hatten, das war lustig, das war lebendig, das hatte was. Ich ganz ehrlich, da ist alles ein bisschen spießig hier geworden in bestimmten Bereichen. Ja. Ich bin froh, dass es sowas wie das Ying Ying gibt. Ich will nur nicht immer Ying 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 sagen.
Nee. Und es gibt ja auch das Batu. Das hatte ich nämlich vorhin vergessen bei meinen 5. Das ist echt super.
Aber es gibt halt, es gibt viele gute Sachen. Die meisten kenne ich schon gar nicht. Wenn ich jetzt inzwischen die Liste, ich weiß, dass mir irgendjemand hat mir jetzt noch ehrlich gesagt, dass ich ein Restaurant immer lobe, obwohl ich noch nie da war.
Ach so, ist Kör.
Ja, das ich das lobe ich ja wirklich, weil da habe ich sie wirklich kennengelernt. Ich mochte sie und auch, was ich gehört und gesehen habe. Das mache ich eigentlich mit jedem Restaurant, was neu aufmacht. Außer es nervt mich, wie damals Salt and Silver, deren Fan ich jetzt auch inzwischen komplett bin. Ne?
Ja, also,
aber irgendwie ist da, irgendwas ist da, irgendwie fehlt uns Humor.
Naja, also
ich glaube, die Szene hat
das, was du gerade gesagt hast, ist aber auch wirklich ein Affront. Also nach einem Hamburger Restaurant zu fragen und zu sagen, in der Kategorie ja, kann es Berlin
als
besser.
Als Restaurantbesitzer in Hamburg.
Das ist wirklich nicht
als nice. Als Restaurantbesitzer in Hamburg.
Nice, nett. Ja, ich würde gerne anderthalb Schritte zurück, ganz kurz nochmal zu Denise Wachter.
Wächter? Ja, ich muss mal Püscher.
Wachter. Sag mal bitte, Wachter.
Ich sag mal Wächter. Ich auch. Dirk Wächter war mein grüner Chef.
Sag mal eine Zahl zwischen 0 und 50.
113.
Nee, oh Mann, du bist mir so auf den Sack.
Was denn?
Sag mal, zahlst du dich nach 51, bitte.
Bosnien.
Ja, herzlich willkommen.
Was denn? 47.
So, der 47. Kommentar unter dem Post auf Fide Gastro Instagram-Seite gewinnt dieses Buch von...
Das müssen wir laufen, mehr gibt's nicht bei 50 oder was?
Nee, wieso? Aber der 47. Kommentar gewinnt. Ich konnte Denise überzeugen, einen sehr guten Wortwitz reinzuschreiben für die Fites. Denise das. Wie gut ist das denn bitte?
Wow.
Und jetzt unterschreiben noch Stefan
jetzt
Paul
ich, dass ich da,
und
dass
Tim
ich da
Melzer.
Wollen. Aber hast du auch Bücher mitgebracht?
Sekunde mal. Das ist ein Gewinnspiel, was wirklich dieses Mal funktioniert. Der 47. Kommentar gewinnt dieses pink-rosane Täschchen mit einem T-Shirt drinne, mit ein paar Clips und noch was und einer Unterschrift von Tim, Paul und Stefan Melzer.
Aber nur, wenn
Sie
das Menü des Lebens beistellen.
Gut, Tim. Ja. Das war schon wieder witzig. Also, das merken wir uns.
Ja.
Heißt
Stefan, Paul, du hast... Also jetzt,
ich habe Gastgeschenke mitgebracht.
Ja, wollte ich sagen, jetzt lass mal positiver werden.
Ja,
scheiß Restaurant.
Moment, ja, okay.
Scheiß Köche.
Also erstmal, das kommt jetzt auch echt richtig gut nach dem Katsu-Sando-Sandwich. Ich habe gedacht, ich bin mal... um Gottes Willen. Ich bin mal oldschool und bringe euch Pralinen und Bücher mit. So, erst die Pralinen hier von meinen Lieblingsschokolatiers aus Hamburg. Die haben uns extra noch so...
Weißt du, was schön gewesen
Ding
wäre von meinen Lieblingsschokolatiers aus... München.
Ja, genau. Leonie Corentin, das ist ein junges Ehepaar, die machen fantastische Sachen. Hier haben sie uns angekreuzt.
Die machen
was,
Schweinereien.
Ja, die machen, also das ist schon, das ist Schokolade nicht von dieser Welt. Ich habe das.
Ist das das ehemalige, wie heißt denn das Ding da hier? Die Bäckerei von den beiden Jungs.
Die sind einfach eingezogen da in einen Laden im Eppendorfer Weg und machen diese fantastischen Sachen.
Aber nicht in der Konditorei.
Nee. Und machen diese fantastischen Sachen.
Tim hält die Finger beim Praliné-Essen.
Also
mein Finger
Erdnuss,
beim Praliné-Essen
Erdnuss
halten muss.
Und Pistazie sind meine Lieblingsgeschmäcker. Ich sage es euch gleich. Was sagst du? Das ist doch... Oh. Einfach mal vorbeigehen, ist echt so. Dann habe ich mein neues Buch mitgebracht. Die Kichererbsen der Signora Dolores. Ich bin nämlich wieder zurück in der Literatur. Nach meinem Roman 2015 war lange Schluss, weil ich so viele Kochbücher gemacht habe. Jetzt bin ich wieder zurück in der Literatur und ich habe euch beiden ein handsigniertes Buch mitgebracht.
Und auch hier werden wir selbstverständlich eines verlosen. Verschenken, eher gesagt. Das ist ja wohl klar.
Hast du schon Lesereise hinter dir?
Nee, also ich habe jetzt schon ein bisschen in Hamburg gelesen. Die nächste Lesung ist in Frankfurt.
Dann mach das jetzt mal bitte.
Was denn?
Eine kleine Lesung. Ich muss mal aufs Klo. Ist und in der Zwischenzeit kannst du eine kleine Lesung halten.
Ich kann mal kurz erzählen, was Tim Rau zu
dem Buch
sagt.
Ne?
Stefans Pauls Texte sind wie seine Gerichte. Sie enthalten immer einen persönlichen Twist, eine Würze und eine besondere Kombination, die sie einzigartig macht.
Wer hat das geschrieben?
Ein feiner, raffinierter und liebevoller Buchgenuss. Das sagt Tim Raue,
Tim Raue
während
kann nicht
er etwas Himbeerartiges
Das ist das Problem. Wenn ihr KI benutzt, dann macht euch vorher schlau. Tim Raue kann gar nicht.
Doch, das kann er. Deswegen habe ich mich überhaupt getraut, ihn anzufragen.
Aber nur seine digitale Uhr.
Wie schön ist das denn,
oder?
Bitte? Ja? Hast du diesen Barcode? Diesen Barcode, das ist kein QR-Code.
Genau.
Schön. Barcode, du hast das Buch wieder aus der Hand gelesen. Ich war noch nicht auf Toilette.
Nee, genau.
Wirklich toll. Und eine schöne Schrift hat er auch, der Stefan.
Ich habe mich deshalb getraut, Tim Raue anzusprechen, weil ich wusste, dass er ein großer Fan von meinem Roman ist. Also er liest. Und ich fand das toll.
Du hast das Buch wieder weggelegt. Nutz doch die Zeit.
Ja, ich dachte, du wolltest mal los.
Ja, aber du sollst doch lesen währenddessen.
Fange ich jetzt an zu lesen.
Und wie Warteschleife. Aber wie gesagt, ich muss groß, ne?
Ja.
Mann, jetzt mach doch mal. Mach mal. Nichts.
Und ich lass mich nicht gerne hetzen.
Nein. Ja, nee. Wir sind hier nicht auf Arbeit.
Ich würde auch gerne noch 3 Minuten Instagram machen.
Pause. Wir machen eine kleine Pause. So, Stefan.
Ja, bitte.
Warum steht denn da drinne für Katrin? Oder ist es Kathrin?
Nein, das ist Katrin. Das ist meine Frau Katrin.
Und warum hast du das für sie geschrieben?
Ach, weil ich so ziemlich jedes literarische Buch für sie schreibe, weil das immer so eine extra Arbeit ist. Ich bin in den Schreibphasen nicht besonders gut ansprechbar und freue mich dann immer, dass sie mir die Welt vom Hals hält und mich ermutigt und so. Deswegen sind die Bücher gerne immer ihr gewidmet.
Und das ist aber sehr nett.
Ja,
und
das finde ich auch
ich
sehr nett.
Ich sehe gerade, die Schrift des Fließtextes ist Vollkorn. Das macht ja Sinn bei einem kulinarischen Roman.
Nicht wahr? Also das ist natürlich auch meinen Verlegern vom Mayrisch Verlag zu verdanken, die wirklich tatsächlich solche Dinge mitdenken und dann eben
also
auch so ein Barcode aus Pfanne. Und was ich halt auch super schön finde, sind die Illustrationen von Andrea Pieper, eine Hamburger Illustratorin, weil was mir wichtig war bei dem Buch, ich wollte mal ein freundliches Buch schreiben in schwierigen Zeiten. Und es geht in dem Buch in allen Geschichten um Umbrüche. Und ich wollte die aber erzählen, also mit der gebotenen Fröhlichkeit und Heiterkeit, die uns jetzt auch mal ganz gut tut, wenn man abends im Bett nur eine Geschichte liest zum Beispiel. Dann ist das wunderbar.
Aber weißt du, was interessant ist? Auf Seite 145 ist ein eben besprochenes Thema, die Blechpizza Berlin.
Ja, die Blechpizza Berlin ist aber nochmal was völlig anderes. Das ist ja, in dieser Geschichte trifft das ältere Ich sein junges Ich. Und die beiden gehen durch Berlin und unterhalten sich nochmal, ob das alles jetzt so richtig war.
Dein Ich.
Und ich bin der Autor. Das sind ja alles literarische Figuren. Okay. Das darf man nicht verwechseln. Und dann kommen sie an diesen Stand, wo es diese Pizzen gibt. Und da führt die Spur dann doch zu mir, weil ich habe die geliebt. Diese Blechpizzen, das gab immer so ein Stück.
Ja. Viel zu wenig.
Auf einer Pappe, eine Salamischeibe in der Mitte. Und wenn du Glück hattest, hast du auch ein Stück mit einer Peperoni bekommen. Ja. Und es hat dir so aufs Fahrrad geholfen, entweder auf dem Heimweg oder am nächsten Tag, dass es nicht allzu beschwerlich das Erwachen wurde.
Und diese Pizzen sind interessanterweise immer die besten Pizzen der Welt, ne? Diese Stücke. Also man fragt sich mal, warum kann man die nicht in Rund im Restaurant so bestellen? Das ist wahrscheinlich, isst man hier auch den Moment mit, ne? Und die Umgebung.
Das hatten wir ja vorhin besprochen. Genau, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die schmecken darum so gut, weil dir in diesem Moment so sehr danach ist, viel mehr als nach allem anderen.
Ne? Okay, und dafür brauche ich Mehl, Salz, frische Hefe, handwarmes Wasser, Olivenöl, Knoblauchzehe. Hier haben wir sie wieder, stückiges Tomatenragout, Tomatenmark, haben wir auch drüber gesprochen, Kuhmilchmozzarella, Pecorino Romano. Was ist DOP?
Dop, das ist Pecorino Romano, ist ein Käse mit einer Ursprungsbezeichnung.
Ja. Ah, ja.
Das heißt also, dass es auf jeden Fall aus dieser Region kommt.
Okay. Bei uns Medienmenschen ist das ja Director of Photography. Also hier ist das nicht.
Milde. Hier ist Dominizione Originale Produktion. Das müssten die Italiener unter uns nochmal nachliefern.
Dann milde Peperoni aus der Lake.
Ja.
Eine Handvoll Lieblingsoliven. Tim hat es bis heute noch nicht geschafft, mir Oliven schmackhaft zu machen. Er sagte eins, dann hast du noch nie gute Oliven gegessen. Ja. Hat mir mal welche mitgebracht. Ich glaube, ich muss mich damit zufrieden geben, dass Oliven werden, das wird nichts.
Du musst sie aber nicht draufschmeißen.
Nee, die
Kochen ist ja Freiheit, sage ich immer. Es ist alles immer, jedes Rezept ist im Grunde nur eine Empfehlung.
Ja, das sagt hier der Kackvogel auch. Okay, und dann natürlich Pfeffer aus der Mühle, wichtig aus der Mühle.
Ich finde ja.
Ja, finde ich auch.
Pfeffer muss frisch sein.
Ich finde
die ganzen ätherischen Öle, das haut so rein, das ist so herrlich.
Dieses Buch ist also Geschichte und Kochbuch in einem.
Genau. Irgendwie, wir haben ja damit angefangen und ich komme da auch nicht mehr, ich komme da schlecht von weg. Die Leute mögen das mittlerweile. Und ich habe mich auch damit angefreundet, weil es schon ein toller Effekt ist, wenn du die Geschichte liest und dir das dann entweder zu Hause zubereitest oder wir machen auch immer so Dinnerlesungen. Da lese ich drei Geschichten und dann kommt nach jeder Geschichte das eben Gehörte als Tellergericht, interpretiert vom Restaurant, dem Stil des Hauses entsprechend, auf den Tisch. Ah. Und das sind wirklich warme, erfüllte Abende, wo die Leute rausgehen mit glänzenden Augen und wirklich eine schöne Zeit gehabt haben.
Bringt mich zu der Frage, ob Kochbücher von den meisten Menschen, die sie nutzen, falsch verstanden werden. Im Sinne von, sie halten sich zu didaktisch an das, was da passieren soll. Beispiel Nussöl, rennen dann in den Rewe oder in den Supermarkt ihrer Wahl und kaufen hektisch eine Flasche Nussöl, um sie für 4 Tropfen zu benutzen. Und sollte man nicht viel mehr, wie du und Stefan ja auch, sagten, das ist die Leitplanke, die da ist und wenn wir Schlangenlinien fahren wollen, dann machen wir das. Prost.
Na, es kommt drauf an, was du aussenden willst. Wenn ich zum Kochen animieren möchte, dann ist die Herangehensweise richtig, zu variieren. Auszutauschen, was ich nicht habe, und andere Dinge reinzumachen. Verfolge ich allerdings ein Rezept und möchte den Geschmack von Tim Raue haben. Und ich nehme statt Yuzu-Saft, nehme ich Zitronensaft und sage, ja, so geil finde ich das jetzt nicht. Dann wird dort der Absender vorverurteilt für einen Fehler, den er nicht gemacht hat, weil er gibt klare Vorgaben.
Ja.
Grundsätzlich glaube ich, dass also beim Kochen Rezepte wahnsinnig schwer sind, weil du doch mit deiner Erfahrung, das merken wir immer wieder, wenn wir Kochbücher machen, doch relativ viel links und rechts schubst.
Schubst?
Was habe ich neulich gemacht? Da habe ich echt gedacht, das wäre toll für alle, um das nachzukochen. Hab aber gemerkt, dass ich relativ starke Temperaturkontrolle betrieben habe, die du nur kannst, wenn du Erfahrung hast.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Auf offenem Feuer habe ich gekocht, also mit Gas. Und da habe ich viel mit der Flamme rumgespielt. Und das Ergebnis wäre wichtig, so wie ich es gemacht habe. Wenn du das nicht kannst, nur anbrätst, wie wir immer sagen, oder nur anschwitzt, hättest du nicht den gleichen Effekt. Deshalb ist die große Kunst auch wirklich Rezepte zu machen, das ist mein Ziel, die auch wenn du bei 70% nur bist, trotzdem funktionieren. Mhm. Und die Steigerung dessen, die ich hatte, oder das Maximum, was ich hatte, war, irgendwann habe ich meinen Leserbrief, ich glaube, die Geschichte habe ich schon erzählt.
Quatsch, du bekommen, hast doch keine Geschichte doppelt.
Von irgendeinem Kochbuch, was ich abgegeben habe, ich meine, es war Voice-Pasch im Hauptgang, er sagt irgendwie, Fisch hat er nicht gefunden, hat er Hühnerbrust genommen, Pilze mochte er nicht, hat er Spinat genommen und eine Sahnesoße, als Beispiel hat auch nicht, nur ein bisschen Olivenöl, war sensationell und er bedankt mich für das Rezept.
Okay.
So, dann sage ich, habe ich meinen Job gemacht. Ja. Ich habe meinen Job getan.
Das meine ich.
Ich habe früher schon immer gesagt, und das habe ich von Tag 1 genommen, ich hole die Leute vielleicht an den Herd und dann werden sie relativ schnell feststellen, dass da mehr drin ist, dass da mehr Luft nach oben ist, dass man da noch ein bisschen dezidierter arbeiten kann. Und dann gehen die weiter. Dann gehen die weiter zum nächsten Koch.
Aber was ist denn mit der Angst, dass es den Gästen nicht schmeckt?
Ja, die ist ja eh dumm.
Sollte man vorkochen, was man abends serviert? Sollte man es schon mal gekocht haben, meine ich?
Das kommt auf dein Level an, aber ich würde auf jeden Fall.
Ich bin Low Level.
Ja, dann würde ich es doch einmal üben wollen. Also, und vor allen Dingen kann es nicht das Argument sein, schmeckt es den Gästen? Gäste solltest du dir sowieso erstmal einladen, wenn du irgendwie halt sicher bist.
Ach Quatsch.
Natürlich.
Ach, hör auf.
Also, ja, aber das ist ja auch immer der Denkfehler bei den Leuten, die denken, sie müssen da was ganz Kompliziertes machen. Eine gute Nudel oder
Butterbrot.
Selbst Pellkartoffeln mit Quark, ich finde, mit vielen Kräutern rein, finde ich ein wahnsinnig schönes, beseelendes Essen. Servierst du noch ein gut gekühltes Bier dazu, freuen sich alle.
Gutes Butterbrot, belegte Brote, lecker.
Und Nachtisch kann ich zum Beispiel nicht, da kaufe ich immer Eis an der Eisbude, friere das ein und hole das abends raus. Freuen sich alle.
Brauchst du nicht mehr, haben wir fertig.
Keiner.
Melzer Fu, sehr gut.
Ah,
sehr gut.
Da habe ich ja noch gar nichts
von
gehört.
Bei der von dir eben thematisierten kleinen Instagram-Show, ne?
Welche?
Ja, beste Restaurants und Co.
Ja, ja.
Da hat neulich jemand gesagt, bei bestes Eis in Hamburg, bester Eisdeal in Hamburg, hat jemand Melzer Fu gesagt.
Ach cool, sehr schön.
So. Ich hätte noch eine Kleinigkeit.
Ja.
Ja, bitte.
Ja, nee, mach nee,
du
mach,
zuerst.
Nee, mach
nee
du.
Komm, mach
nee,
du. Komm, ach komm, Tim, lass mal. Nee, bitte. Nee, jetzt hab's vergessen, du.
wenn ich in einer fremden Stadt bin, ich jetzt nicht TripAdvisor folgen möchte, ich jetzt vielleicht auch nicht Guide Michelin unterwegs bin, sondern ich laufe da durch die Straßen, woran erkenne ich ein gutes Restaurant?
Wenn es voll ist, also gut besucht.
Fenster auch.
Messerscharf unterwegs hier wieder.
Das ist ja Quatsch.
Also ein gutes Restaurant erkenne ich tatsächlich schon mal, ob da People drin sitzen, finde ich schon mal ganz wichtig. Ob das sauber ist und aufgeräumt, ob man die Karte zum Beispiel lesen kann. Und wenn man sie nicht lesen kann, weil es das alte Kästchen nicht mehr gibt, wie ist die Präsentation online? Das ist mir total wichtig. Und ich sage auch immer, wenn ich Restaurants berate, sage ich immer, Leute, als erstes braucht ihr zumindest eine Landingpage mit allen Informationen. Facebook ist nicht ausreichend, um einen Laden zu machen, sondern ihr braucht eine Page, auf der alles drauf ist, wo ich gleich mal sehe. Und das ist ein bisschen.
Preise.
So. Und dann wage ich mich auch hinein.
Wie machst denn du das?
Ich gucke auf die Leute, die drin sitzen. Wenn die mir gefallen, gehe ich rein.
Guter Indikator, ja.
So, weil das ist so, irgendwo muss ja, wenn wir eine Schnittmenge haben, Klamotte, Mode, Fashion, Alter, was auch immer, oder ich suche was mit meiner, was diese Erwartungshaltung, weil ich finde, Speisekarte, ich verstehe kaum noch welche, wenn ich ehrlich bin. Oft genug begreife ich es nicht mehr, was da geschrieben wird. Plus, dass viele auch inzwischen in dem reduzierten Duktus arbeiten. Karotte, Sellerie, Kohlrabi. Und dann muss ich damit klarkommen. Dann würde ich jetzt auf das Wort Sellerie reagieren und würde nicht mehr reingehen. Aber vielleicht verpasse ich was, weil ich kein Sellerie mag. Ich gehe ausschließlich nach Leuten. Ich gehe ausschließlich danach rein, weil Atmosphäre kann ich nicht sagen. Dann würde ich nur monochrom essen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Leute in Verbindung mit dem Laden spüre, dann ja. Weil wenn keine Ahnung, angenommen, ich will jetzt einen kleinen Snack essen und ich sehe da Leute im Anzug mit blauen Sakkos, weißen Hemden und Krawatte sitzen, dann weiß ich, snackig wird das hier garantiert nicht. Ist das Sakko abgelegt und die Krawatte geöffnet und die Ärmel hochgekrempelt, das sieht jetzt so ein bisschen nach After Work aus. Könnte funktionieren. Wenn ich, manchmal finde ich eine Schmuddelbude ganz bezaubernd. Manchmal finde ich eine Schmuddelbude einfach nur schmuddelig. So, also deshalb bin ich ein bisschen dazu übergegangen, mir die Leute anzugucken. Weil ich oft unterwegs bin und Sprachen nicht verstehe. Also, ich kann ja manchmal auch im Ausland oder so. Und so dieser sogenannte Geheimtipp ist in den heutigen Zeiten kaum noch möglich. Das kann immer nur Geheimtipp von mir sein für eine Person. Ich gebe ungern Restaurantempfehlungen. Hingegen ist so ein Laden, den ich auch oft empfehle, weil ich weiß, dass weder ich noch derjenige thailändisches Essen beurteilen kann. Und dafür
das ist, der Trick.
Ist das herausragend.
Hast du noch nie thailändisch nachkochen müssen bei Kitchen?
Ja, doch, aber ich musste viel. Deshalb heißt ja nicht, dass ich Ahnung habe.
Nee, aber
ich bin oft im Urlaub auch in Thailand, aber das sind sehr unterschiedliche Geschmäcker. Also das sind sehr, es gibt ein Restaurant, was ich auch jedem empfehle. Da habe ich aber auch schon zweimal gehört, dass es nicht deren Sache war.
Hier
das Killen in London.
Ach so.
Thailändisch als Beispiel. Also ich habe eine Essenserfahrung, wie gesagt, jetzt gerade kürzlich gemacht, eben würde ich nicht unbedingt empfehlen für das, was ich erwartet habe. So, aber es war trotzdem ein Top-Restaurant. Also deshalb gucke ich, wie gesagt, mir die Leute an und wenn die mir einigermaßen die Atmosphäre, wenn da irgendwas so ich rieche, dann gehe ich rein. Wenn es ganz spontan ist, unvorbereitet.
Ab welchem Punkt enttäuscht man eure Erwartungshaltung im Restaurant? Also wie viel?
Generell, wenn du den Mund aufmachst.
Ja, aber ich bin ja selten in Restaurants, wie du bist.
Also ich meine nur eher wegen Enttäuschung.
Ich meine es im Restaurant. Also wenn ihr essen geht, ab welchem Punkt würdet ihr sagen, nee, jetzt bin ich in meiner Erwartungshaltung enttäuscht?
Was war deine schlechteste Restaurant?
Hallo, ich hatte eine Frage gestellt.
Ja, ich erweitere sie nur.
Ah ja, okay.
Um sie ein bisschen knackiger zu gestalten.
Das ist sehr gut.
Was war deine schlechteste Restauranterfahrung und hast du schon mal einen Restaurantbesuch abgebrochen?
Nee, da habe ich tatsächlich auch nicht, weil ich mich schon ein bisschen vorbereite. Also wenn ich reise und ich weiß, dass ich an dem Tag in der Stadt bin, und dann habe ich eigentlich auch echt den Anspruch, dass es bitte gut wird. Und dann lese ich mich ein bisschen ein oder frage Leute, die da leben, oder surf ein bisschen rum und guck mir die Sachen an. Deswegen.
Wenn da kein Wasser ist?
Wenn was?
Mach weiter.
Ich war neulich, Neulich, also ich war neulich bei, im ZDF-Fernsehgarten zu
Toll.
Gast. Ja.
Auf der Bühne oder da hast du geschummelt?
Auf der Bühne. Ich auf der Bühne.
Sehr gut.
Ja, ja. Als Gast ist er zu jung. Kannst du ja ins Publikum setzen.
Doch, ich, also ich war da, ich war eingeladen und habe da gekocht.
Ja.
Und, hast du was und, mit Kiwi gemacht?
Ja, ich habe die genauso Gericht. Lang gesehen, wie die Zuschauerinnen uns auf dem Fernseher gesehen haben. Der Fakt war, ich war schon Samstag da, weil da tagsüber Proben sind, zwei Stellproben. Und dann stand ich abends in Mainz und hatte mich nicht vorbereitet. Und musste wirklich mal so loslatschen vom Hotel Richtung Innenstadt. Dann ging schon so eine Fußgängerzone los, die, wo man weiß, da wird jetzt nichts mehr passieren. Und dann bin ich wieder so eine Gasse hoch. Und plötzlich kam ich in so eine Art, wie so eine Art junges Viertel. Da gab es ein afrikanisches Restaurant. Und dann sehe ich so ein Klappschild auf dem Bürgersteig, sonst wäre ich vorbeigelaufen, ein Japaner. Und ich so, okay, Japanisch kann man fast nicht falsch machen, ehrlich gesagt. Obwohl ich jetzt auch merke, dass japanische Küche bei in vielen Asia-Restaurants plötzlich so mitgespielt wird. Das ist was anderes. Aber das war ein richtiger Japaner, von Japanern gemacht. Ihr kommt gleich dran. Ich bin gespannt, weil es war sensationell. In Mainz, das muss man sich mal vorstellen. Wo kommt denn da der Fisch her? Wie geht das alles? Und es war wahnsinnig authentisch, richtig gut. Und ich hatte einen super schönen Abend und hatte auch so das richtige Völlegefühl, um am nächsten Tag Fernsehen machen zu können. Es war super. Aber das war Glück.
Was hast du gekocht?
Ich habe, das Thema war Festival. Und ich habe aus meinem Festival-Kochbuch drei Sachen gemacht.
Du hast wirklich ein Festival-Kochbuch gemacht?
Ich habe wirklich ein Festival-Kochbuch wow. gemacht. Open Air, das Festival- und Camping-Kochbuch ist vergriffen. Deswegen kann man das jetzt hier so schön bewerben. Das gibt es nämlich nicht mehr. Das war auch so, ich so, hä? Ihr ladet mich für das Buch ein? Das ist irgendwie vor 10 Jahren erschienen. Ja, oh, trotzdem. Ich so, okay.
Und kann man nicht mehr kaufen.
Nee, kann man auch nicht mehr kaufen. So, und dann bin ich dahin. Und habe auch sehr schnell festgestellt, es geht da natürlich nicht um mein Kochbuch, sondern die brauchen halt einen, der da rumspringt. Da sind ja auch Verträge dann, dass du das nicht mal erwähnst. Ja, ja, das ist, ich habe auch keine Bauchbinde gekriegt, die ganzen 5 Minuten, dass man mal meinen Namen hätte lesen können. Das war alles nicht
drin. Du musst ein T-Shirt tragen, wo drauf steht.
Ja, nächstes Mal bin ich schlau. Ich weiß nicht, ob sie mir das durchgehen lassen würden. Aber tatsächlich war ich da, habe gekocht und zwar einen Tomaten-Pfirsichsalat auf so einer schönen Creme angerichtet mit gerösteten Pinienkernen und ein bisschen Basilikum. Dann habe ich gemacht Käse-Tomaten-Quesadillas auf dem Gaskocher und dann noch die Abwandlung. Nämlich so, du nimmst die Tortilla und machst da ein bisschen Krautsalat rein, bisschen Käse, lässt das schön anschmelzen. Dann machst du dir da, drehst dir ein heißes Würstchen rein. Und ich sage euch, also das lieben alle auf dem Festival. Da hast du quasi so ein Tortilla-Hotdog.
Ja, ich stelle mir nur gerade, wie sie in Wacken sich erstmal einen Tomaten-Pfirsich-Salat machen mit Basilikum und Pinienkernen.
Ja, man sollte sein Publikum aber auch nie unterfordern. Die werden sich dann vielleicht das Würstchen eintreten. Mir war der Tomaten-Pfirsich-Salat wichtig.
Ich habe gerade gehört, in Wacken im VIP-Bereich muss man das Bier selber auch zahlen.
Zu meinen Zeiten nicht.
Vielleicht seitdem.
Ja?
Vielleicht seitdem.
Nein, wir haben da ja früher gecatert.
So, aber macht ihr nicht mehr?
Nein.
Oh, okay. Keine Zeit. Okay, das ist die erweiterte Frage gewesen.
Jetzt ist aber deine, jetzt hast du da dieses Momentum gehabt. Was gab den ausschlaggebenden Punkt, dass du das Restaurant gut fandst? Also, dass du da reagiert hast.
Ich bin eingebogen und es war eine Toreinfahrt und das Restaurant begann dann schon in dem Hof. Okay. Und es war alles wunderschön, ganz minimalistisch gestaltet. Es war ein Mainzer Hinterhof und er hatte aber diese kleinen zarten Elemente, dann ging es so eine Treppe hoch, da war der Gastraum schon so wunderschön beleuchtet im Parterre, drinnen war alles aus Holz und wunderschön. Mal aus
gegebenen Anlass, was sind denn die 3 besten japanischen Restaurants in Hamburg?
Auf jeden Fall, das kann ich viel einfacher sagen als vorhin die 5, das Zipang. Also das Zipang ist wirklich großartig.
Ne?
Und die machen tagsüber und ist auch echt schön zum Kennenlernen. Ein Mittagstisch zu einem fairen, anständigen Preis. Und abends macht der Fine Dining, japanisches Fine Dining. Und das haben wir so in der Güte, haben wir das nicht in Hamburg, wie die das da machen. Die das?
Oh, schon ewig, ehrlich gesagt. Das ist entstanden, das gehörte irgendwie oder gehört einer Firma für Computergehäuse und die wollten für ihre japanischen Mitarbeiterinnen ein Restaurant haben. Und so ist das damals vor 6, 8 Jahren entstanden. Mag ich sehr gern, das Zipang.
Bestes Sushi in der Stadt?
Bestes Sushi in der Stadt würde ich sagen, Yoshi im Alsterhaus, Frau Higashi und ihr Team machen wirklich fantastische Sushi. Und auch die Sushi im Nikkei 9 sind wirklich immer outstanding. Da ist der Reis sogar warm und das ist so richtig toll. Ja. Matsumi ist natürlich auch noch zu nennen. Ja.
Und weiter noch
das Japan. Das waren drei.
Ja, nein, nein, das war ein japanisches Restaurant und drei Sushi-Läden.
Das ist nicht richtig.
Es gibt
das Matsumi macht Restaurant. Auch.
Trotzdem, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen.
Ja, das,
gibt's das noch in der Nähe der Leisthalle? Wie heißt die große Straße zum Axel Springer Haus? Da war doch mal ein Japan. Aber da war, du weißt, den gibt's nicht mehr.
Der soll nämlich Vater und in Winterhude, das Atisha ist fantastisch. Heißt es Atisha oder das müssen wir nochmal nachgucken.
Ruf mal da an beim Reservieren und sagt, ich hätte gerne Atisha?
Nee.
Für zwei?
Okay.
Was hältst du davon? Jetzt bist du
ich wollte das noch kurz sagen. Was die da machen, ist ganz spektakulär. Das ist nämlich japanische Hausmannskost. Also da kriegst du alles, was es sonst nicht überall gibt. Und die sind sehr streng, die machen super früh zu, das muss man alles wissen. Und es ist halt super, super japanisch, auch in der Ansprache. Aber es ist wirklich ein Erlebnis, du bist einmal kurz weg von der Welt.
Was sind die besten Köchinnen in Hamburg gerade?
Ja, das ist halt natürlich eine schwere Frage, weil so viele Köchinnen
oder Gender sogar. Gibt du bist von Frauen, nur von Köchinnen.
Ich kenne noch nicht, ich weiß nicht, wie es geht.
Also er meint Köchinnen, schon Köchinnen, glaube ich, ja.
Weil ich fand das noch nicht mal ganz interessant, vor einem halben Jahr, du warst ja dabei, waren wir auf einem Panel-Talk im Rahmen von irgendeiner Werbeveranstaltung.
Das ist noch länger her.
Ist schon wieder länger her?
Und die Geschichte hat mich gestern Abend wieder eingeholt. Kannst du dir das vorstellen?
So, da haben wir mit einer Köchin aus Berlin gesprochen über grundsätzlich auch die Position von Frauen in der Küche. Und da war mein Vorschlag, wir sind im Patriarch, ja, wir sind, das ist alles eine sehr männlich besetzte Domäne, wahrscheinlich auch in der Beurteilung dessen. Warum fängt man nicht, wenn man den Raum noch nicht hat, warum schafft man nicht den Raum und entwickelt einen Restaurantführer ausschließlich über Restaurants, die von Frauen geführt oder gekocht werden?
Das ist sicherlich auch nicht richtig dann.
Na, es geht erstmal um den Fuß in die Tür zu kriegen. Um die Wahrnehmung zu kriegen. Weil die große Sprachlosigkeit ist immer wieder da. Und zwar, es liegt nicht daran, dass sie nicht da sind. Es liegt daran, dass wir sie nicht sehen. Weil wir so laut sind. Weil wir so dominant sind. Weil wir. Also, ich glaube schon,
aber das
ist ganz, ganz viel. Aber warum gibt es nicht einfach mal diese Kategorie?
Weil diese Kategorie eingrenzt und trennt und Leute.
Gut, aber auch die Kategorie japanisch vom Wirtshaus. Oder italienisch vom Franzosen.
Ich glaube, wir kriegen Grenzt das auch Problem mit zu wenig Frauen in der Küche nicht dadurch gelöst, dass sie ihren eigenen Restaurantführer oder ihre eigene Sparte bekommen. Wir müssen ganz woanders anfangen. Und damit meine ich die Erzählung aus der Gastronomie heraus. Ich reg mich jedes Jahr auf, wenn die großen Feuilletons machen, jedes Jahr einmal im Sommerloch toxische Männlichkeit in der Küche. Da werden immer noch die letzten Dinosaurier hinterm Ofen vorgezogen und am Nasenring durch die Manege geführt. Dann regen sich alle Leute ein bisschen auf und dann hatten die ihren Sommerlochfüller. Sowas ist hochkritisch. Erstmal, dass es diese Männer überhaupt noch gibt. Ne?
Also.
Und dann ist aber hochkritisch, weil es außer diesen Erzählungen wenig gute Erzählungen gibt. Vor allen Dingen in den letzten Jahren ist es aus der Gastronomie, kommt nur, es ist schwer, es ist hart, es wird immer schlimmer, sein Geld zu verdienen.
Aber deshalb will ich ja was Positives damit
sagen. Ja, genau. Und das wäre wirklich wichtig, dass wir anfangen, die positiven Geschichten aus der Gastronomie zu erzählen. Das Problem ist, die rocken nicht so. Das schafft keine Auflage, das ist nicht so super interessant.
Nein, dann mach doch einfach innerhalb des Genussguides, italienisch, französisch, Ding. Die tauchen auch in allen Kategorien sowieso auf, weil es soll ja nicht darauf reduziert werden. Aber generell, wenn du interessiert bist, einfach in dieser vielen Erzählung, wenn ich dir jetzt 50 keine Ahnung, 50 Songtitel nenne und alle folgen einem bestimmten Duktus und nur so 2, 3 sind ein bisschen anders, vergisst du die 2, 3 schneller in der Wahrnehmung. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So, es geht nur um die Präsenz zu schaffen, um das Interesse zu schaffen, um das Momentum, um Mut zu schaffen, den Leuten zu sagen, ja, ich kann hier auch mal aus dem Schatten heraustreten und ich muss mich jetzt nicht der kompletten Welt stellen, ich muss einfach nur gut sein. Weil für Männer reicht es oft aus. Für Jungs reicht es oft aus, einfach nur gut zu sein. Um damit eine Präsenz zu kriegen.
Männer sind auch lauter.
Das meine ich
ja. Das ist einfach so.
Gib denen doch den Lautsprecher. Also ja. Ich finde die Idee nicht falsch. Ich verstehe, was du meinst, dass es eigentlich restriktiv ist und eigentlich auch ein bisschen ausgrenzend. Aber das sehe ich so nicht. Mhm. Das ist genauso, wie ich ein Restaurant, eine Restaurantkategorie spannend finden würde, Autodidakten. Weil ich finde Autodidakten kochen ganz oft richtig geil.
Da gewinnt ja T-Duck alles mit seinem.
Ja, aber zum Beispiel Christian Rach, Autodidakt. Hat mal, als er gekocht hat, wirklich eine Stilistik gehabt. Die hat manchmal Ecken, die hat manchmal Fehler. Die ist manchmal handwerklich nicht à point. So. Aber es ist oft was memorable dabei. Und ich finde halt oft, dass handwerklich perfekt ausgebildete Küche dann manchmal so ein bisschen die Erinnerung.
Also ich glaube, dein Gedanke ist richtig, sowieso.
Ist ja nur mein Gedankenanstoß.
Und er ist auch nachvollziehbar.
Das geht hier nicht um feministischen, in lila gemachten.
Aber ich glaube, dass du in der Umsetzung, um auf die Werbeveranstaltung zurückzukommen, falsche Kritik ernten wirst.
Ja, ich weiß, aber das ist ja relativ egal. Ich kriege oft falsche Kritik für Dinge, weil sie manchmal nicht den Blick dahinter verstehen. Und weil sie sich zunächst auf die erste Aussage reduzieren, genauso wie du ja in diesem Moment auch so ein bisschen, wo ich sage, ja, das.
Aber nicht zu verwechseln mit Restaurantbesitzerinnen. Also du meinst
auch Köchin. Meinetwegen.
Auch.
Gastronominnen, ja. So, ist doch, das spielt doch gar keine Rolle. Ich glaube einfach, dass die Farbe ganz spannend sein kann.
Ja.
Wir haben sie hier vom Cuneo, wie heißt sie?
Wie bitte?
Vom Cuneo?
Franka.
Was für eine tolle Persönlichkeit.
Ja. Da habe ich mich ein bisschen verliebt.
Nach dem letzten Podcast, den wir hier hatten mit Sally, ich habe ganz viel Positives im Nachhinein darüber erzählt, dass ich mich eigentlich so ein bisschen auch über meine Erzählung geärgert. Ich habe gedacht, die war toll, die war spannend, da habe ich zugehört irgendwie so, weil ich ein bisschen im Hinterkopf hatte für eine Frau.
Ach ja?
Ohne, dass ich es wirklich ausgesprochen habe.
Ging mir gar nicht, aber.
Nee, aber nein, ich habe mich in der Nacherzählung darüber geärgert, dass ich sie da, wo ich dann sagte so, oh Mensch, die war krass, die war sympathisch, die hat
aber
offen,
auch
die hat.
Laut, in Anführungszeichen.
Die war laut, ne? Sie war präsent, sie hat widersprochen, sie hat zugestimmt, sie war in der Lage zu diskutieren. Und da hatte ich, und das war der falsche, also nicht, dass ich das jetzt gerade sage, sondern ich habe mich geärgert über mich selber, dass ich ein bisschen im Hinterkopf hatte für eine Frau.
Schön, dass du das sagst.
So, Ricky hat mal was ganz Schlaues gesagt, führt nicht so eine Scheißdiskussion, wenn niemand dabei ist, den es betrifft.
Ja.
Also sollten wir jetzt mal ganz schnell wieder die Schnauze halten. Aber ich dachte nur, weil du aus dem Metier des Restauranttestens bist, macht sowas nicht vielleicht mal Sinn.
Okay, bevor wir uns da verreden, genau. Haben wir noch was?
Japanische Küche haben wir.
Ja, japanische Angst vor Spinnen hatten wir auch.
Warum ist Hamburgs Restaurantszene so langweilig?
Also, das hat verschiedene Gründe.
Also, ich stimme es ihm zu.
Nein.
Ist eigentlich eine provokante These.
Ja, ich fand es sehr lustig, da einfach gleich zu sagen, ja, stimmt, weil. Ja.
Ich fand's jetzt
ach, so langweilig ist sie gar nicht. Wir haben schon tolle Leute, die echt nach vorne reiten. Tatsächlich haben wir aber, ist uns eine gewisse Spießigkeit zu eigen, die auch ein bisschen aus so einem Sicherheitsdenken heraus kumuliert, dass man einfach. In Hamburg wartet man immer erstmal ab. Und ich finde das auch gar nicht schlecht. Also die Sachen werden entwickelt und knallen ganz kurz in Berlin und kommen dann nach Hamburg 2, 3 Jahre später und wir verdienen dann Geld damit. Das finde ich eigentlich gut. Und wir machen es.
Ich finde, dass wir es besser machen.
Ja, zum
Beispiel. Wolf is not a pet und nebendran das Izakaya sind doch zwei absolute Berlin-lastige Läden, die viel zu spät hier waren und wirklich reinknallen, ohne MeToo-Produkt sein zu wollen. Mein Empfinden.
Gut, denn das Izakaya gibt es gefühlt schon seit 3, 4 Jahren.
Ja.
Die kommen jetzt langsam in Fahrt.
Ist ja auch Teil der Wahrheit.
Und es sind 16 Quadratmeter Deutschland.
Aber es ist geil.
Oder 16 Quadratmeter.
Aber es macht Bock.
Alternative. Nächstes.
Ja, das sag ich ja. Was ist gute Läden?
Ja, das.
Und okay. Jetzt?
Also die Salt and Silver, die sind doch kreativ seit Tag 1.
Haben wir uns lange unterhalten drüber. Salt and Silver hat sich ein bisschen verrannt, haben sie selber gesagt, so ein bisschen in dieser Gummiszene. Das heißt, diese geile Eckigkeit, Kantigkeit, So ist schick geworden, weil Hamburg wird schick. Hamburg okay. wird immer schick.
Dann nimm den Feuerdrachen von den Klinkerjungs.
Kann ich leider nicht mitreden, das war ja nur ein Pop-up und in der Zeit war ich nicht in Hamburg.
Mhm, sehr gut. Haben wir noch was?
Ja, an guten, an Visionären, ja. an perspektivischen ja. Restaurants.
Es gibt viele gute Restaurants in Hamburg, ohne Wenn und Aber. Nochmal, die Restaurants der zweiten Reihe.
Ja.
100%. Hm. Glaube ich wirklich. Also auch gerade im Fine-Dine-Bereich sind wir sehr, sehr gut. Also ein Essen und dazu Tilly auch immer wieder und ich weiß, nervt, aber auch die Bollerei. Das ist zweite Reihe. Hm. Das bedeutet, das sind handwerklich gut ausgebildete Köche. Wir haben, ich weiß ja, wo wir unsere Produkte einkaufen. Das ist mal abgesehen bei Jakobsmuscheln, Rotschwanzgarnele und also die absoluten Edelprodukte, ist es das Gleiche, was auch der Rüfer einkauft. Wir haben dieselben Gemüselieferanten, wir haben dieselben Dinge. Das ist alles das Gleiche. So, das kannst du also auch nicht sagen. Also ich sage mal, mehr gute vielleicht Nachbarschaftsrestaurants.
Ja, genau.
Könnte man das so nennen?
Aber ja, absolut.
Das hatten wir vorhin im Prinzip. Da sind wir bärenstark in Hamburg.
Ja. Ich meinte,
aber in der Innovation und im Mut, in der Eckigkeit, in der Kantigkeit, im Exzess.
Aber darf es nicht vielleicht auch so sein, dass eine Stadt, und Hamburg ist ja nun mal die etwas in sich gekehrtere, ruhigere nordische Stadt, dass es dann eben so ist, dass diese Eckigkeit und Kantigkeit immer mal nur durch so ein paar gefühlt stattfindet oder sonst was und dann ist das halt nicht Hamburg? Wäre das schlimm?
Ihr verwechselt bei mir den Wunsch nach Eckigkeit, Kantigkeit, nach Weltspitze mit irgendwas Neuem an Trend.
Ah ja, okay.
So, Trend ist für mich nicht das Interessante. Mhm. Also für mich sind eben wirklich, haben wir ein T-Duck.
Naja, ich verstehe. Naja, was ist denn mit Fabio Hebel?
Einladen, das XO, bin ich dabei.
Kiosk, auch was Besonderes?
Sauerteigbrot und saurer Kaffee.
Okay.
Weiß ja, dass ich so denke, ne? Aber so, das ist nett.
XO ist aber stark.
So, XO finde ich persönlich stark, eckig, ne? Also hat was, hat mehr Flair, hat internationalen Flair.
Oder hier,
was? Der Kiosk ist auch toll, wenn du jemandem Hamburg zeigen willst. Das ist toll. Hat aber für mich noch nicht das. So, wenn du sagst, ein guter Japaner.
Ja, ich gehe immer mit meinen Gästen ganz bestimmt ins Zipang. Also 100%, das ist einfach ein Erlebnisabend.
Also ich habe nur gefragt, weil ich war da mal essen und das, ach nee, können wir nicht. Doch,
das könnte, sie hat noch mal einen Rahmenladen, vielleicht meinst du den, weil aber das Zipang,
okay.
Da kocht ein japanischer Spitzenkoch.
Origishi, das habe ich gemeint. Das ist doch ein leckerer Laden. Vietnamese in der Innenstadt.
Ja, ist gut.
Oh, das ist lecker.
Ist gut.
Und da sind nämlich die Typen, von denen du vorhin gesprochen hast, die Sakko ausziehen oder das Hemd hochkrempeln, aber auch die Hipster. Ja. Das ist lecker.
Und das auf Warten dann gesagt, draußen
ja, stehen. Genau. Oh, das ist geil. Mm, lieb ich.
Ich glaube so ein bisschen, dass Hamburg das ganz klassische Italienerstädtchen ist.
Hoi, das kommt jetzt überraschend.
Ja, ganz klassisch. Der Italiener und das, ich glaube, das ist meine Erklärung.
Also vieles. Wir gehen zum Italiener?
Wir gehen sehr gerne zum Italiener. Uns reicht aber manchmal, wenn er italienisch tut, ein bisschen die Dottore-Nummer macht und immer die besondere Dorade und Tischdecke. Den besonderen Tisch.
Aha, ja.
Und wenn du anfängst, immer italienisch zu reden, dann wirst du feststellen, dass nicht alle auch italienisch können.
Das war doch Spanisch.
An der Stelle. Und dass das italienische Essen zum Beispiel in Hamburg in Bereichen nicht immer gut ist.
Ja, das würde ich unterschreiben.
Und wir sind vor allen Dingen auch ein Städtchen der Dörfer. Also das habe ich einfach beobachtet. Der Hamburger bleibt schon gern in seinem Kiez.
Ja.
Der bleibt schon gern in seinem Viertel. Da kennt er alles, da geht er rein, eben auch zum Italiener. Wenn er Glück hat, gibt's eins von diesen Nachbarschaftsrestaurants, über die wir sprachen. Aber das ist etwas, was es unheimlich schwer macht in Hamburg, wenn du anfängst, mit was Neuem Leute reinzukriegen. Und ich glaube, das erschwert oft den Start schon mal von so ganz innovativen Geschichten. Die können sich dann eigentlich nur noch über die moderne Hipster-Schiene erstmal ein Publikum erspielen, bevor dann die Hamburger kommen.
Obwohl es nicht mal so weite Wege sind, kriegst du den Winterhuder schwer nach Ottensen begeistert zum Essen.
Ja, und in Eimsbüttler schwer nach Winterhude. Mhm. Das ist für mich ein Angang.
Natürlich doch die Alster dazwischen.
Muss ich erst das Ruder
holen. Paul, du bist noch Restaurantkritiker aktiver?
Ja.
Okay.
Natürlich.
Du bist jetzt wieder unter die Literaten gegangen.
Ja.
Also im wie sagt man, im prosischen Bereich oder wie dann?
Schriftsteller, das? Buch, romanisch.
Ja, Roman. Kurzgeschichten.
Kurzgeschichten. Ja. Kochbücher hast du wahnsinnig viel gemacht. Was ist denn jetzt mit Fernsehen bei dir?
Also Fernsehen haben wir ja, also kommen wir zum Anfang dieser schönen Podcast-Sendung. Ich habe es gesehen und es hat mir gereicht. Und ich habe verstanden, das ist nicht meins.
Warum so, glaubst du
ich, das? Ich weiß nicht. Also erstmal aus den Erfahrungen der frühen Jahre. Später habe ich mich immer bemüht. Es gab auch ein paar.
Wenn wir nach den Erfahrungen der ersten Male immer ausgehen, dann würden wir viele Dinge heute nicht mehr machen, die wir doch noch ganz begeistert tun.
Ich habe mich später natürlich auch bemüht, um ein Fernsehformat an die Sender zu bringen, das etwas anders aussieht als normales Kochfernsehen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel so eine Idee, die ich nach wie vor wahnsinnig gut finde. Ich mache ein Interview mit einer Persönlichkeit und danach gehe ich in die Küche und koche dem ein Rezept auf den Leib.
Mhm.
Anhand unseres Gespräches.
Mhm.
So, also, this is your dish, weißt du?
Mhm.
Und dann quatsche ich mit dir oder einem Musiker oder einem Schriftsteller und finde durch geschicktes Fragen so ein bisschen heraus, wo kommt der her, was könnte der mögen und so. Und daraus konzipiere ich ihm ein Gericht.
So, was wär denn das Gericht, was du für mich kochst?
Ich habe das mal für Cornelia Poletto gemacht.
Hab ich nicht gefragt.
Ja. Ich müsste ein bisschen nachdenken. Also das kann man nicht so.
Erzähl bitte von
Cornelia. Ja, ein Eintopf.
Also ich würde dir natürlich irgendwas mit Ravioli machen.
Wirklich?
Ja, natürlich. Ich würde dir irgendwas mit Ravioli machen. Und ich weiß noch nicht genau was, aber die wären auf jeden Fall auf
diesem. Du musst einfach Hühnerfrikassee ins Ravioli machen.
Also komme ich gleich drauf, was hast du denn für Cornelia gekocht?
Das war richtig toll. Also da habe ich...
Die Ravioli nicht, aber nee. Für die Cornelia, das habe ich richtig toll
gemacht. Ja, also ich hatte ja eine Weile lang, hatte ich ja eine eigene Sendung im Internet.
Ja.
Mittagstisch, der Mittagstalk, und da war sie eben zu Gast. Und das war eben dieses Format, wo ich also mit den Leuten gesprochen habe. Aber da habe ich schon im Vorfeld was fertig gemacht. Und Cornelia bekam von mir die italienische Seite, Arancini, die ich dann aber mit der westfälischen Seite gefüllt habe, schön mit Speck, mit Backe und Grünkohl. Und dann ausfrittiert. Dazu einen wunderschönen Frisee-Salat mit einer Vinaigrette. Und dann habe ich Kerbelblättchen drauf gemacht. Und wir konnten dann über ihr Kerbelblättchen-Trauma in ihrer Lehrzeit sprechen. Und ja, genau. Signature du Chef war immer drauf.
Wenn ich jetzt zu Gast in dieser Sendung, dürfte ich mir mein Essen selber mitbringen? Ist das auch okay?
Das ist auch okay. Dann müssten wir aber darüber reden, warum du das gemacht hast.
Ja, wegen dem Grünkohl in dem Reisbällchen.
Ach so, das verstehe. So. Ja, du würdest ja was anderes bekommen.
Würde ich sagen, du, das ist ja nur auch Tönef.
Ja, sie also mochte es tatsächlich. Also, oder sie war voll nett. Also, sie war voll nett.
Die ist voll nett.
Ja.
Die ist wirklich einfach voll nett.
Ja.
Ich werde anders.
Ich weiß. Schade, dass es nicht mehr gibt, sonst hätte ich dich jetzt eingeladen.
Hm? Du kannst ja ein Revival machen.
Ja.
Die Sendezeit reicht ja hier kaum aus, um dir gerecht zu werden. Jetzt betreibst du eine Agentur.
Ja, Kaiserhappen.
Kaiserhappen, die macht genau was?
Wir helfen dem kulinarischen Handwerk, der guten Gastronomie und dem smarten Tourismus, helfen wir, Geschichten zu erzählen und ihre Message loszuwerden, und das sehr viel online, weil da haben alle Bedarf. Und entstanden ist die Idee von Kaiserhappen anhand eines einfachen Beispieles. Kennst du Henning Basedahl?
Hm?
Wenn Henning Basedahl in eine normale Agentur reinläuft und da unten an dem weißen Tisch kommt mit der jungen Frau, die dahinter steht, und ihn fragt, was er möchte, und er sagt, ich würde gerne meinen Schinken verkaufen, ich muss aber Schinken machen, ich brauche jemand, der mir die Geschichte erzählt, dann würde die sagen, ja, was ist denn ihr Jahresbudget, was ist denn ihr Jahresetat, dann können wir darüber reden. Ich bin jetzt 55 und ich habe mit Produzentinnen und Köchen mein halbes Leben verbracht. Ich spreche deren Sprache. Ich verstehe, was die mögen, was die wollen. Und mit meinem Kompagnon Oliver Wagner habe ich auch jemanden, der die Agenturseite, der das technische Verständnis mitbringt. Und zusammen machen wir das eben für Kunden wie Henning, der einfach nicht in einer normalen Agentur nicht gut untergebracht wäre.
So, angenommen, jetzt komme ich als Bullereikunde in der Ist-Situation zu dir und sage, ich brauche Hilfe.
Ja.
Ich kann sie nur gar nicht definieren. Wie gehst du vor? Also, weil das ja oft so, dass man gar nicht so die Frage stellen kann. Ja. Also insbesondere Leute, die Hilfe brauchen, ja, weil dann würden sie wahrscheinlich häufiger die Frage um Hilfe bitten.
Ja.
Sondern oft ist das ja in irgendeinem Duktus, wo man blind dafür ist. Ja. Wie würdest du die Frage beantworten können, die ich noch gar nicht gestellt habe, aber die wahrscheinlich sich bereits im Raum befindet?
Wir würden einen Workshop mit dir machen. Mhm. Wir würden einen halben oder einen ganzen Tag mit dir tatsächlich alle Felder durchgehen, das mal analysieren, wo da ein Bedarf ist.
Mhm.
Die zwei häufigsten Sachen, die aus der Gastronomie kommen, ist, sag mir mal meinen roten Faden, kommt jetzt ganz oft.
Mhm.
Und ganz oft kommt, mach mir den Mittwoch und den Donnerstag wieder voll.
Mhm.
So. Und das sind dann konkrete Sachen, mit denen können wir arbeiten.
Habt ihr es schon mal geschafft?
Also wir haben, ja, haben wir. Ja.
Ja, weil bei den ganzen Restaurant-Tester-Formaten heißt es ja immer, ja, die haben das nicht umgesetzt, was wir ihnen gesagt haben, wo ich aber was als Profi sehe ich, was
die gar nicht mehr funktionieren die Restaurants, kann. Die Restaurants, die dafür zu uns kommen, das ist schon eine andere Liga. Das ist jetzt nicht Rosinen, peppelt irgendwo einen kleinen Laden auf.
Mhm.
Und was wir zum, das ist das Blöde, aus diesem Feld kann und möchte ich keine Namen nennen, weil diese Hilfe. Aber wir fangen dann zum Beispiel an und darauf bin ich sehr stolz, dass wir zum Beispiel sagen, Mensch, wie geht eigentlich ein spannender Newsletter? Wie bringen wir den auf den Weg für dich? Und wie helfen wir dir, damit du das später selber bestücken kannst? Wir machen dir eine neue Homepage, weil wir wissen, wie eine Homepage funktionieren soll. Und das machen wir vom Texten über die Bilder bis zum Bauen der Seite. Wir machen dir ein Shopsystem. Und
was kostet das?
Mit deiner Jü. Geld.
Ja, wie viel?
Ach, da müssen wir drüber reden. Das,
warum denn?
Weil das auf den Aufwand.
Für mich.
Das kommt ja auf den Aufwand an.
Alles.
Ja, dann kommst du zum Workshop und dann kriegst du hinterher ein KVA und dann, ja. Und das ist schön. Also wenn du Kunde bei uns bist, das ist nämlich ganz toll. Wir sitzen ja hier 15 Meter Entfernung da.
Mhm.
Wir haben ganz wunderbare Räume. Wir haben 12 Meter langen Eichentisch und wir sind eine der wenigen Agenturen, wo die Kundinnen zum Mittagessen kommen.
Habt ihr auch Bierpong Freitagabend um zwei?
Nee,
so eine Agentur ist wieder nicht.
Keine Fahrräder an der Wand?
Seid ihr keine Rede?
Keine Fahrräder an der Wand. Ich habe meinen Prompten, steht manchmal hinten.
Das geht, wir müssen brauchen was nicht, für Tims Lastenrad an die Wand.
Worauf können wir uns freuen bei dir in Zukunft?
Ihr könnt euch in Zukunft darauf freuen, dass ich mich vermehrt um die Agentur kümmern werde.
Mhm.
Also das habe ich mir schon vorgenommen. Es kommt jetzt im Herbst nochmal ein Kochbuch. Green Street, das ist vegetarisch-veganisch Streetfood-Küche. Im Frühjahr kommt der letzte.
Ist aber dicht an Greenbox auch, ne? Musst du sagen.
Warum?
Schon.
Wegen des
Box ich habe schon zweimal in Interviews Greenbox gesagt. Das war super peinlich.
Super peinlich.
Ja, super peinlich.
Die Leute haben
mich auch im Geist direkt
gekauft.
Bei dir entschuldigt. So. Und dann kommt im Frühjahr kommt der dritte japanische Band und dann mache ich erstmal nur noch Agentur.
Sind deine japanischen Kochbücher gut?
Ja, die sind, glaube ich, gut. Ja, das Selbstbewusstsein habe ich auch ein bisschen von dir gelernt. Ne?
Das Wort gut war ja noch nicht mal
falsch. Ja, aber Musik hätte noch, glaube ich, gesagt.
Ja, genau, ich wollte gerade loslegen. Also glaube ich nämlich, weil sie sich wahnsinnig gut verkaufen und worauf ich sehr, sehr stolz bin. Der grüne Band, die japanische, grüne japanische Küche, die läuft so wahnsinnig gut und wird viel gelesen, das kriege ich aus den Rückmeldungen raus, von Köchinnen und Köchen. Die dort nämlich lernen, Japan abseits von Fleisch und Fisch einfach mal in die Geschmackswelten einzutauchen. Und das freut mich sehr. Die japanischen Bücher laufen im Ausland wahnsinnig gut. Ich bin in Spanien, mache ich zweite und dritte Auflagen mit den Japan-Kochbüchern.
Das also heißt, wir reden da insgesamt von was für einer Stückzahl gesamt, was du bislang verkauft hast an Büchern?
Kann ich dir nicht sagen.
Fürs Finanzamt. Die offizielle Zahl.
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Wir sind jedenfalls weit entfernt, glaube ich, von den Zahlen, die du erreichst mit den Büchern.
Nein, ich meine, darum geht es nicht. Ja, ich finde es halt nur spannend, weil oft wird ja immer nur das Geld dahinter gesehen.
Ja.
Und ich halte das für einen ganz großen Fehler, weil ich gehöre nun mal zu den Leuten, mir geben sie die Bühne, Kochbücher zu machen. Mhm. Ich denke manchmal, Mensch, ein Otto Lengi wäre auch nicht da, wenn ich irgendjemand mal an diese Humusküche gedacht hätte und dem da den Raum gegeben hat.
Hast du ja immer.
Hm?
Das hast du ja genau immer.
Na gut, aber das ist ja wieder ein Beispiel dafür, dass manchmal in the long term die lange Sicht einfach schlauer ist als dieser einmalige Eintritt in irgendwas. Weißt du, ich komme mit jedem Buch einmal in die Top 10, aber macht es deshalb besser? Nee, macht es nicht. Ja. Deshalb finde ich das eben ganz spannend. Auch mal um Zahlen, um so Leuten, die vielleicht irgendwas in sich drin haben, die vielleicht das Bedürfnis haben, rauszumachen, sagen, mach, probiert es einfach aus, macht einfach mal.
Mhm. Ja.
Ich glaube, dass viel Wissen nicht weitererzählt wird, weil Leute sich nicht trauen.
Das glaube ich auch.
Also ich erzähle gerne weiter. Ich kriege viel Anfragen von jungen Menschen, die sagen, ich habe eine tolle Kochbuchidee. Ich helfe da auch wahnsinnig gerne, weil
ich finde... Oh, dann kann ich dir eine E-Mail weiterleiten.
Auf jeden Fall. Eine Gastro, da kann ich mich überhaupt nicht. Das muss wieder Tim ran. Die irgendwie eine tolle Kochbuchidee haben und die dann mit mir teilen. Und ich teile dann mit denen immer erstmal, dass sie sich bitte mal bei Tina Olofs in die Kochbuchkontor stellen oder in die Thalia Spitaler Straße, in die Kochbuchabteilung. Und da mal um Demut lernen, denn wir verkaufen zurzeit über 2000 Kochbücher Neuerscheinungen im Jahr in Deutschland. Und wenn du da irgendwo eine Rolle spielen willst, brauchst du sehr viel.
Über 2000 verschiedene Titel.
Ja, genau. Ist irre, oder? Also das ist
brauchen wir noch Kochbücher, irre. Wird noch irgendwas neu geschrieben, irgendwas neu erfunden, irgendwas. Nenn mir einen Grund, warum wir noch Kochbücher brauchen.
Ich finde ja, weil ich also zum Beispiel
mit. Wo bist du geboren?
Wo ich geboren bin?
Ja.
In Hessen.
In Hesse.
In Offenbach am Main.
Brauchen wir wirklich einen Hesse aus Offenbach, der hin und wieder mal für eine Zeitschrift Restaurantkritiken schreibt, der ein Kochbuch über die japanische Küche macht, wo nicht vielleicht die Japaner ein viel besserer Absender wären?
Ja, ist richtig. Also ich bin auch.
Also eine provokante Frage.
Ja, ich weiß das aber mal, ich kann ja die beantworten, weil ich mir selber totalen Kopf damit gemacht habe. Gerade mit Japan. Also weil ich mache sonst kaum Länderküchen. Also ich mache immer so lustig quer durch den Gemüsegarten. Wenn ich eine Föhr mache, dann sage ich dazu, das ist meine Idee einer Föhr, aber sicher nicht die vietnamesische.
Aber du sagst richtig, wie es
aber
ist. Sag noch einmal Föhr und ich knall dir eine.
Und ich habe und bei der japanischen Geschichte habe ich von vornherein, erstmal wollte ich gar nicht, weil ich große Ehrfurcht hatte. Dann habe ich aber gemerkt, die Ehrfurcht steht ja allen im Weg. Wenn wir hier in Europa japanisch kochen wollen, muss es vielleicht auch mal die Langnase erklären. Und ich habe das große Glück, dass ich schon mit 17 in die Lehre gegangen bin bei einem französischen Meisterkoch Albert Boulet, der damals schon die japanische Küche in die Nouvelle Cuisine mit reingenommen hat. Ich koche also seit Tag 1 japanisch. Ich habe mich fortgebildet, ich war im Land, ich habe mit den Leuten gesprochen, letztes Mal bin ich sogar mit einer Übersetzerin gereist. Das ist schon toll und ich wollte nicht, dass das verloren geht, nur weil ich denke, oh Gott, ist das jetzt Aneignung oder nicht. Es ist Kulturaustausch das kann man gar nicht oft genug
sagen. Ich sehe dich da in der Position und das ist vielleicht ein bisschen unverschämt, aber ich meine es nicht so. Hm. Ich sehe dich da ein bisschen wie an meinen Anfängen. Ich war der Katalysator, sozusagen ein Feld zu eröffnen. Mhm. Und wenn da tieferes Interesse ist, kann man es eben vertiefen. Manchmal ist, vielleicht findet man eine Begeisterung für klassische Musik durch die Operette und irgendwann findet man statt in der Elbphilharmonie mit was improvisierten Klavierkonzert. So, ich glaube, jeder braucht einen Öffner, einen Zugang. Mhm. Und manchmal hilft es dabei, was du gerade sagtest, wenn die Langnase eine Tür aufmacht. Ja, es ist in dem unmittelbaren Moment ein bisschen Aneignung. Auf der anderen Seite, im Unmittelbaren. Das geht nur, wir reden hier nur von der ersten Sekunde. Okay. Mehr nicht. Wir reden nicht vom, grundsätzlich. Erste Sekunde mag es so sein. Auf der anderen Seite öffnet das eben diesen Küchen oftmals oder wird diese Küche Menschen geöffnet, die sonst vielleicht eher auf Distanz geblieben wären. Das ist das, was ich mache. Das ist das, was Steffen macht. Das ist das, was du, glaube ich, auch machst. Ich glaube, das ist schlussendlich, was alle großen Kulinariker als auch schreibende, kochende, produzierende kommen, dass die eben nicht sich in einer Elite bewegen und über Ausgrenzungen sich definieren, sondern wirklich versuchen, eine Didaktik zu entwickeln, die Leute mit auf die Reise nimmt und auch die Eier haben zu sagen, so, und wenn es tiefer geht, gehe ich auch woanders hin.
Ja.
Ohne, dass ich dir gerade Tiefe absprechen wollte. Nee, ne?
Auf keinen Fall. Aber das glaube ich. Und vor allen Dingen ist ganz wichtig, dass auch dabei ist das Wording ganz wichtig. Ich habe von vornherein und in Interviews immer wieder gesagt, ich habe kein Buch über die japanische Küche geschrieben, sondern ein Buch zur japanischen Küche. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Bücher heißen ja meine japanische Küche, meine grüne japanische Küche. Das ist nicht, weil wir das besonders sexy finden, den Titel, sondern weil wir von Anfang an sagen wollten, Leute, worum wir uns gekümmert haben. Das ist das, was wir können. Und darum freue ich mich, dass das so erfolgreich ist. Und die grüne japanische Küche wurde von der japanischen deutschen Gesellschaft in ihrem Mitgliederbriefchen gelobt.
Die Schokolade ist richtig lecker.
Vielen Dank.
Restaurant-Tipps, ganz toll. Ich hoffe, man versteht, dass eben auf diesem, auf Augenhöhe sehr kontrovers gesprochen werden kann, mit sehr unterschiedlichen Ansichten, aber ohne sich dabei gegenseitig zu verlieren. Weil Stefan Paul und ich, wie gesagt, unsere Beziehung ist schon seit sehr vielen Jahren. Wir haben in manch Kellerbar zusammen gesumpft. Wir haben in München ein tolles Kochbuch gemacht. Damals mit der fantastischen Graciella in ihrer, ja, in der tollen Kochgarage, auch mit Marcel vom Batu wiederum irgendwie so. Wir haben, da ist ein kleines Netzwerk entstanden und jeder bleibt irgendwie seiner Linie treu, ja, ist trotzdem beweglich, ein wenig von dem anderen anzunehmen und deshalb macht es immer wieder Spaß, auch zu streiten und nicht recht zu haben.
Das Darum würde geht's. Unserer Gesellschaft in dieser Zeit sehr gut tun, ja, diese Einstellung.
Also es ging heute nicht ums Recht haben, aber es ging trotzdem auch ums Streiten.
Und gut, dass wir noch auf die Idee gekommen sind, oder du vor allem, zu sagen, wir reden nicht über Leute, die nicht in diesem Raum sind.
Habe ich gesagt?
Ja,
das naja, war als schlau. Als es um die Köchinnen ging. Job.
Achso, da gibt's aber viele, da müssen wir aber vieles heute so schauen.
Nee, aber das war, glaube ich, das Allerwichtigste in dem Moment.
So, und jetzt klicke also, ich mir ein.
Bitte. Also, vielen Dank, lieber Stefan, dass du hier warst. Der 47. Kommentar gewinnt das Buch von der wunderbaren Denise. Und ich würde sagen, der wievielte Kommentar gewinnt das neue Buch von Stefan?
In der Tat freue ich mich selber und werde das selber lesen.
Ja, du hast ja eins. Und ich habe auch eins, aber wir kriegen ja noch.
Ich reiche noch eins zur Verlosung, ja, rein.
Sag eine Zahl.
Und das kriegt die Nummer 26.
Das merken wir uns. 26 und 47.
Ja. Und gibt. Ich wünsche mir einmal noch die japanischen Bücher handsigniert mit der tollen, dass ich deine Inspiration bin.
Sehr
und
gerne.
Ich will eigentlich von diesem da auch in, so, von mir.
Genau. Und so. Das soll ich nochmal erwähnen, ne?
Ja, sowas, ja, in der
gut,
Richtung.
Finde ich gut.
Ha? Nein, das ist auch mir wichtig.
In diesem Sinne.
Vielen Dank.
Guten Appetit, ne?
Und ciao.
Wie hast du gesagt?
Kochen Sie es gut.
Kochen Sie es gut.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.